Ewig Gestern. Der Podcast über Retro-Spiele und Popkultur, Vergangenes und aktuell gebliebenes. Die Retro-Boys gehen mit euch der ganz großen Frage nach: War früher wirklich alles besser?
Hallo und herzlich willkommen. 14 Tage sind rum und es ist schon wieder ewig gestern mit den Retro Boys. Ich bin Markus.
Ich bin Tobi.
Und Philippe ist der Dritte im Bunde. Hi.
Hi.
Hallo.
Sag mal, Markus, warum klingst denn du so blechern?
Ja, das könntest du eigentlich erklären, weil du bist, beziehungsweise eigentlich ist dein Sohn schuld, dass wir heute nach langer Zeit mal wieder remote aufnehmen müssen.
Ja, an der Stelle, genau, entschuldigen wir uns natürlich für die ungewohnte Tonqualität, aber ja, aus Gründen sind wir mal wieder gezwungen, remote aufzunehmen und das ist nicht nur gut, aber lässt sich leider nicht ändern.
Nee, lässt sich nicht ändern und naja, mein Gott, ist auch nicht schlimm. Grüße gehen auf jeden Fall raus an den Kleinen und dass es ihm ganz schnell wieder besser geht.
Ja, gebe ich weiter.
Sehr gut. Was haben wir heute vor? Wir haben vor einiger Zeit eine Folge aufgenommen über Masters of the Universe Revelation. Die hatte ich mir damals gewünscht. Und wir sind meinem Wunsch nachgekommen, was ich sehr toll fand. Und im November kam die zweite Hälfte. Und die besprechen wir jetzt.
Yes.
Wir haben ja über die erste Hälfte gesprochen, die im Internet ja so gemixt aufgenommen wurde, sag ich mal.
Ja.
Also wenn man nett ist, sagt man gemixt.
Und als wir diese Folge beendet haben, haben wir uns im Hinblick auf diese Folge so ein bisschen gefragt, wie es natürlich wohl weitergehen könnte, aber auch, wie wir es eigentlich finden, dass die ganze Geschichte zweigeteilt war. Denn das muss man vielleicht nochmal an der Stelle erklären, für die, die es nicht wissen. Die erste Staffel ist zweigeteilt in aktuell zwei Teile mit jeweils 5 Folgen. Und wir haben uns natürlich auch inhaltliche Sachen so ein bisschen gefragt, wie das an der einen oder anderen Stelle wohl weitergehen könnte. Das werden wir im Verlauf dieser Folge dann ja auch auflösen. An der Stelle auch nochmal der Hinweis, Achtung, Spoiler, wir werden hier hart spoilern in dieser Folge,
Oh ja. Mal
wieder. Wer also komplett durchspoilern. Die Serie noch nicht gesehen hat, aber das noch vorhat, sollte jetzt am besten ausmachen.
Oder nein, wie beim letzten Mal kann er doch einfach Pause machen und dann geht's halt weiter.
Genau, schnell gucken und dann weiter. Sehr gut.
Ja, schön, dass ihr wieder da seid.
Willkommen zurück. Vielleicht nochmal ganz kurz angeknüpft und gefragt in die Runde. Wie hat euch denn die erste Staffel gefallen? So in einem Satz.
Die erste Hälfte der ersten Staffel.
Genau, richtig.
Ich fand die erste, also wer unsere erste Folge davon nicht gehört hat, sollte das eigentlich auch nochmal nachholen. Egal, nochmal kurz zusammengefasst. Ich fand die erste Hälfte damals richtig gut. Die hat mir richtig gut gefallen. Auch wenn die kontrovers aufgenommen wurde. Ich fand das ganz stark, was die gemacht haben mit den Figuren. Ich kann da kaum Negatives zu sagen. Es gab so die ein oder andere Entscheidung, was wir da ausgewalzt haben, so ein bisschen, die ich so nicht ganz glücklich fand, aber im Großen und Ganzen fand ich das stark, was die gemacht haben. Und bei euch?
Bei mir war das so, da hat die erste Hälfte der ersten Staffel nochmal so ein bisschen nachwirken können und ich hatte das Gefühl, dass da sehr viel an Schauplätzen festgemacht worden ist in der ersten Hälfte der ersten Stappel. Also je nachdem, in welchem Setting man war, konnte man sich ein bisschen an der Handlung orientieren. Es gab dann so Etappen, die man da abarbeiten konnte. Das waren so Kapitel, die in sich etwas abgeschlossener waren. Das, schon mal vorweggenommen, ist in der zweiten Hälfte nicht mehr ganz so. Das ist alles irgendwie so mehr so ein ganzes organisches an Handlung und an Strängen. Und dadurch wirkt die erste Hälfte so ein bisschen unbeholfener für mich, so ein bisschen stückeliger. So
episodenhafter?
Ja, genau. Also, dass es mehr Fernsehformat hat und man dann gezwungen ist, Spannungsbögen oder Handlungsbögen eben immer regelmäßig abzuschließen, anstatt dass es etwas Durchgezogenes, Verwobenes ist.
Und Tobi, wie ist es bei dir?
Ja, also ich habe die auch sehr gerne geguckt und habe damals ja auch schon gesagt, ich habe das ganze Geunke um die Serie nicht so richtig nachvollziehen können. Das ging ja sehr weit, dass einige gesagt haben, Mensch, jetzt haben sie uns hier unsere Masters kaputt gemacht und sowas.
Unsere Kindheit.
Genau, unsere Kindheit, richtig.
Gleich die ganze Kindheit.
Die ganze Kindheit, oh Gott, die armen Menschen. Also, ich finde ich halt gar nicht. Ich fand die Serie wirklich hervorragend und fand das ja nochmal jetzt ganz spannend, dass ja Philippe auch vor allem jemand ist, der gar nicht so den richtigen Draht zu Masters hat oder gehabt hat, zumindest zum Zeitpunkt der ersten Staffel. Und von daher muss es ja für dich wahrscheinlich auch etwas verwirrender gewesen sein als für uns, die ja zumindest mit diesen Schauplätzen und Charakteren viel mehr anfangen können. Und ja, insofern kann ich mich da so ein bisschen anschließen, was du gerade gesagt hast. Ich finde auch, dass in dem ersten Teil sehr, sehr viel mehr Charaktereinführung betrieben wurde und so Verbindungen aufgezeigt worden sind, ein bisschen mehr Lore eingestreut wurde, was jetzt im zweiten Teil nicht mehr der Fall war. Es sind gar nicht mehr so wahnsinnig viele neue Dinge dazugekommen. Vielmehr haben sich bekannte Dinge weiterentwickelt und etabliert, was ich gut fand persönlich. Und da sind ja trotzdem auch genügend verrückte Sachen passiert, wenn wir noch drauf zu sprechen kommen. Und mir hat der zweite Teil aber, ich glaube, sogar noch ein bisschen besser gefallen.
Okay.
War ein bisschen mehr Action, hatte ich das Gefühl, actionlastiger. Und ja, du hast es so schön gesagt, in so ein großes organisches Ganzes irgendwie. Ja, doch, so sehe ich das auch.
Aber was, also ihr beide seht das ja ähnlich, also ich sehe das auch ganz ähnlich mit dieser Zweiteilung. Die zweite Hälfte fühlt sich ein bisschen anders an. Und ich habe mir das tatsächlich auch aufgeschrieben, dass die sich anders anfühlt. Zum Beispiel gibt's außer in einer Folge keine Rückblenden mehr. Und dadurch fühlt sich das gar nicht so an, als wenn es die zweite Hälfte der ersten Staffel ist, sondern tatsächlich, als wenn es die zweite Staffel wäre, finde ich.
Ja.
Und da habe ich mir dann halt auch die Frage gestellt, also mal ganz davon abgesehen, warum haben die das zwei geteilt? Wollten die einfach nur die Erwartungen hochhalten oder waren die zweiten 5 Folgen noch nicht fertig? Was ich mich aber gefragt habe, war die Zweiteilung ein Fehler?
Ich glaube nicht. Ich habe mich das auch zwischendurch gefragt, warum sie das getan haben und ob das wirklich nötig gewesen wäre. Und ich finde es eigentlich insofern ganz gut. Also es hat das ganze Thema ein bisschen am Leben gehalten. Also man war ja schon ziemlich angefixt am Ende der ersten Hälfte und hat schon so ein bisschen drauf, fast schon sehnsüchtig drauf gewartet auf den zweiten Teil, weil es ja doch irgendwie ein fieser Cliffhanger war am Ende. Und insofern ist man einfach im Gespräch geblieben. Also es war dann nicht so einfach zu Ende und ja, mal gucken, vielleicht kommt noch was, vielleicht nicht. Also das fand ich insofern schon nicht so schlecht und man konnte es einfach so weggucken. Also ich fand so dieses 5 Folgen am Stück, die dauern ja auch nicht so wahnsinnig lange, 20, 30 Minuten etwa, fand ich sehr angenehm und, da haben wir es wieder, convenient zu schauen. Vielleicht wären beide Teile in eins fast schon ein bisschen zu viel gewesen, aber ist nur so meine subjektive Wahrnehmung.
Ja, aber die erste Hälfte war in den Top 10 bei Netflix, die zweite Hälfte nicht.
Das ist mir unverständlich.
Vielleicht, weil der Zeitraum von 36 Jahren seit der letzten Folge, die da erschienen ist, an die sich das anknüpft, nochmal eine ganz andere Energie mit sich bringt, so einen ganz anderen Impact hat, als dann ein paar Monate dazwischen liegen zu haben, zwischen der ersten Staffelhälfte und der zweiten Staffelhälfte. Und dann hebt man sich das nochmal mehr auf und fiebert da nicht mehr so hin oder ist nicht so super gespannt. Also, was heißt super gespannt? Weiß grob, worauf man sich einlässt und ist nicht so, oh mein Gott, was mag das bloß sein? Also es ist nicht das Riesengeschenkpaket, was man dann unbedingt aufreißen muss, sondern weiß, ja, da kommt was Schönes und man kann sich da mehr vorfreuen drauf und muss es nicht sofort aufreißen.
Ja.
War ja bei uns auch so in etwa. Ne? Erschienen im November und wann habe ich es gesehen? Im Januar.
Gut, ich habe es sofort gesehen, also relativ sofort gesehen. Ja doch, ich habe es also tatsächlich nicht am ersten Tag, glaube ich, aber schon in den ersten paar Tagen habe ich die zweite Hälfte geguckt. Also ich wollte schon unbedingt wissen, wie es nach dem Cliffhanger weitergeht. Wie Tobi eben gerade schon gesagt hat, der war ja echt krass, der Cliffhanger.
Ja,
genau. Ich finde die Zweiteilung eigentlich ganz gelungen, weil das so für die Rezeption eine schöne Vorstrukturierung ist. Also da hat man eben sowas wie eine Exposition, eine Darstellung, eine Darlegung ne, man etabliert irgendwie so diese Welt und hat dann auch nur noch als Bonus so den ersten Handlungsbogen mit dem riesen Cliffhanger am Ende. Mhm. Und dann ist für den Zuschauer schon klar, ah, okay, das war jetzt erstmal so, kommt mal an. All ihr alten Fans, all ihr neugierigen Neuen, kommt mal erst an. So haben wir uns das gedacht. Für die alten Fans ein paar Neucharakterisierungen haben wir. Schaut sie euch an, lasst sie auf euch wirken. All die neuen Fans, das ist diese Welt, das ist die andere Welt, das ist die nächste Welt. Die Charaktere gibt es. Mhm. Schafft sie euch drauf. Na, alles angekommen. Gut, das hatten wir jetzt abgeschlossen. Und jetzt kommt irgendwann auch die zweite Hälfte des Ganzen, wo es dann nochmal so richtig, richtig losgeht. Und das hat dann so beim Aufnehmen, finde ich, angenehm vorstrukturiert, dass man auch weiß, okay, in den Sinnzusammenhängen habe ich das zu sehen und nicht irgendwie, ich gucke mir die ersten drei Folgen an, habe dann eine längere Pause und dann gucke ich mir ganz viele weitere Folgen an und dann fühlt sich das gar nicht in der Art zweigeteilt, sondern falsch zweigeteilt. Mhm. Also eigentlich ganz pfiffig gemacht.
Ja, gebe ich dir recht. Also es hatte so ein bisschen Set the Stage Charakter, die erste Hälfte. So erstmal alles vorstellen, einrichten und dann, ja, wie du sagst, seid ihr bereit, dann kann es ja losgehen. Und es hat, glaube ich, auch den alten Fans nochmal gezeigt, so ey, He-Man ist, oder was heißt Fans, den alten, den, oder den Menschen, die He-Man und Masters schon kennen, gezeigt, so ey, das ist gar nicht der Kinderkram aus eurer Kindheit so, da, und das war es ja im Prinzip damals, das hat ja nicht wahnsinnig viel Tiefe, sondern hier geht es ganz anders zu in dieser Serie. Wir gehen das mit einer ganz anderen Motivation an. Und denjenigen, die es noch gar nicht kannten, wurde da, glaube ich, auch was präsentiert, wo man gar nicht unbedingt annimmt, so, dass das eigentlich mal Kinderkram gewesen war früher.
Ich so als frevelhafter Ignorant würde behaupten, dass He-Man und Transformers und Mask und so alle in die Kategorie längere Werbung für Spielserien
Ach, Quatsch.
Fallen könnte.
Das, wie kommst du denn auf?
Was auch nicht.
Er hat wahrscheinlich The gern... Toys That Made Us geguckt.
Ja, aber das ist doch alles Lüge und ersponnen und erlogen.
Aber ne, wie gesagt, ich bin ignorant. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß nichts.
Genau, deswegen ignorieren wir diesen Hinweis.
Ja, aber eins können wir nicht ignorieren, bevor wir jetzt wirklich in die Folgen einsteigen. Ich habe noch einen kleinen Trivia. Ich habe beim letzten Mal über Wunder gesprochen. In der Folge, als sie in Preternia sind, da ist ein braunhaariger He-Man mit so einer schwarzen Rüstung. Tobi, du hast dann irgendwas vom Flohmann erzählt. Ja. Er ist klein wie ein Floh, darum nennen wir ihn Flohmann.
Ja, möglich. Ist zu lange her.
Und da habe ich jetzt mal tatsächlich nachgeforscht. Ich habe in der Folge gesagt, ja, das hat irgendwie, da war so eine Figur, woher die genau kommt, weiß ich nicht, aber die gab's. Und ich habe da jetzt mal nachgeforscht. Und es gab 83 von der Firma Wonder Bread.
Okay.
Gab es ein Giveaway. Wenn du da irgendwie drei Brote gekauft hast, dann hast du da die Gutscheine hingeschickt und dann hast du diesen Wonder Bread He-Man bekommen. Und darum hatte der ein Brot dabei. Das hatte ich in der letzten Folge erwähnt. Genau. Und da wusste ich nicht genau, warum der ein Brot dabei hatte. Und der wurde dann 2010 im Zuge der Classics-Line, als er da veröffentlicht wurde, in Wunder umbenannt. Und das wollte ich gerne nochmal nachschieben.
Ah ja.
Das war Fanservice.
Ja, genau. Ein Service der Retro Boys, richtig. Dann fangen wir jetzt aber langsam an, ne?
Jo. Die erste Folge, beziehungsweise die sechste Folge, je nachdem.
Die heißt?
Entzweigerissen.
Genau. Im Deutschen heißt sie Entzweigerissen.
Ich hatte bis dahin schon wieder fast den großartigen Vorspann vergessen, wie geil der eigentlich ist. Also ja. In einer Wahnsinnsästhetik, die so aussieht wie die Zeichnungen von damals, die gezeichneten Verpackungen und so und Poster. Und
ich möchte sogar gemalt sagen.
Ja, sehr, sehr schön. Und auch die Mucke, der gesamte Score ist da nochmal zu erwähnen, wirklich großartig. Und die Folge knüpft nicht direkt an die letzte Folge des ersten Teils, sondern bringt uns erstmal so ein bisschen Lore. Sie erzählt uns erstmal so ein bisschen was in einer Rückblende und erinnert.
Stimmt, ja, okay, ich nehme alles zurück, was ich eben gerade gesagt habe. Stimmt, am Anfang direkt gibt es auch noch eine Rückblende, hast du recht.
Und wir erfahren in dieser Rückblende, beziehungsweise werden daran erinnert, dass Man-at-Arms wohl der Vater von Teela ist und dass ihre Mutter, die bis dato noch nicht die Sorceress von Grayskull ist, aber zu eben jener wird. Und zwar direkt in dieser ersten Szene. Und Das geschieht dann dadurch, dass sie da in dieses Wasser steigt und dort eben zur Zauberin wird.
Später nennen sie das die Quelle der Transformation.
Sieht sehr, sehr schön aus. Und sie lässt im Prinzip ja ihre Familie zurück, um ja sich diese Bürde aufzunehmen, zur Zauberin zu werden. Denn einmal Zauberin geworden, zwingt sie diese Bürde dazu, die Mauern von Grayskull nicht mehr verlassen zu können.
Zumindest nicht in menschlicher Gestalt. Sie kann sich ja noch in den Adler Soar verwandeln, der später auch noch eine Rolle bekommt. In einer Rückblende, da gibt's noch eine Rückblende, okay, ich hab echt Mist erzählt am Anfang, es gibt doch noch ein paar Rückblenden. Aber auf jeden Fall, sie kann menschlich die Mauern von Grayskull dann nicht mehr verlassen, genau.
Ja. Sie soll sozusagen ihr bisheriges Leben und alles, was sie kennt und liebt, hinter sich lassen.
Exakt.
Genau.
Und daran werden wir erinnert, dass Man at Arms ihr Vater ist, das weiß man schon so als Masterskundiger und allen anderen wird es dort eben zum ersten Mal eröffnet, wobei das schon so ein bisschen durchblicken lässt in dem ersten Teil der Staffel. Also man kann sich das an einigen Stellen schon denken.
Wobei, ich habe sie auch in der ersten Hälfte und weil ich halt jahrelang Masters geguckt habe und alles, für mich und auch in den Hörspielen, sie war immer nur die Ziehtochter von Arms, von Duncan. Weiß nicht. Also es war auf jeden Fall, also für mich war es überraschend jetzt in der zweiten Hälfte, da zu erfahren, dass sie wohl, also es wurde ja nie so richtig gesagt, aber Duncan und die Zauberin, oder man erfährt ja gar nicht, wie sie richtig heißt, ne? Nee. Glaube ich. Nee. Aber die sind definitiv ein Paar.
Ja.
Und er übernimmt halt die Erziehung, sich um die Tochter zu kümmern. Und das impliziert ja schon, dass er wirklich ihr Vater ist.
Ja.
Und also für mich war es überraschend.
Kommt im Laufe der Serie raus, wie die Sorceress, die alte, mit Vornamen heißt?
Du meinst, bevor sie die Sorceress war?
Ja.
Nee, ich glaube nicht.
Dann wurde es nur in den Untertiteln angezeigt, dass sie Tilana heißt.
Ach was.
Wie einfallsreich. Tilana? Nicht wirklich.
Steht zumindest in den Untertiteln.
Okay. Das habe ich noch nie gehört.
Drin.
Genau, und mit diesem Wissen werden wir jetzt tatsächlich zurückgeführt an den Anknüpfungspunkt des ersten Teils und begegnen dort der Szene, in der Skeletor zu Skelegott geworden ist.
Skelegott finde ich immer noch super. Also ich glaube, der wird ja nie so genannt, aber die Figur, ich habe es ja letztes Mal schon gesagt, die Figur heißt so. Das ist voll geil. Ich finde das irgendwie voll geil.
Und da ist es ja so, dass ja er ist gerade zu Skelegott geworden und hat ja dort in einem Kampf Adam schwer verletzt, der dort auch nach wie vor am Boden liegt. Und auch
in einem Kampf, er hat ihn von hinten erstochen.
Ja gut, in einem ungerechten Kampf, in einer kämpferischen Handlung, keine Ahnung.
In einem Handgemenge.
Genau, in einem Handgemenge.
In einem einseitigen.
Körperverletzung. Und auch die anderen Helden, also Man-at-Arms und Teela, sind außer Gefecht gesetzt, sagen wir mal. Und die Zauberin, die hängt dort in ihrer Sternenkammer fest und ist ja eigentlich ihrer Kräfte beraubt worden. Und sieht ziemlich mitgenommen aus, gealtert um Jahre. Und man denkt eigentlich so, okay, Skeletor hat jetzt also He-Man besiegt, hat das Zauberschwert, ist zu Skelegott geworden. Was soll jetzt noch passieren? Und das finde ich ganz cool in der Serie. Und das passiert immer wieder an sehr vielen Stellen. Es kommen immer wieder überraschende Wendungen.
Mhm. Skeletor sagt ja an der Stelle sogar noch zur Zauberin, ja hier, du hast Eternia erstmal die ganze Magie wiedergegeben und dir nix selber davon abgezwackt, so nach dem Motto.
Ja.
Da hat er sie aber falsch eingeschätzt.
Oh ja, hat er.
Sie kommt zurück. Sie schlägt zurück. Auch geil übrigens, wie Skeletor Evelyn immer Linny nennt.
Ja, stimmt. Stimmt, hast recht. Das ist mir gar nicht so aufgefallen.
Und auch cool, dass man hier auch nochmal dran erinnert wird, also ja, es ist ein Cartoon, es ist eine Zeichentrickserie und ich habe ja gerade gesagt, so dieses Gewand von Kinderkram ist so ein bisschen abgelegt und man sieht es hier auch immer mal wieder. Also das ist auch eine blutige Serie. Also Adam ist ja verletzt und hat eine Wunde am Bauch, eine klaffende, blutende Wunde und wird dann da auch noch so ein paar Mal durch den Raum geschleift oder geschmissen und zieht dann auch immer mal wieder so Blutspuren nach sich. Also das sieht schon blutig aus, sieht schon krass aus teilweise. Und wir haben es gerade kurz erwähnt, die Sorceress schlägt nochmal zurück, also sie rafft sich dann nochmal auf und schafft es tatsächlich auch, die Helden in Sicherheit zu bringen, beziehungsweise wegzuschaffen.
wegzuzaubern, ne? Sie spricht einen Zauberspruch und teleportiert sie damit weg.
Genau, ja.
Das geht aber nicht gut für sie aus, weil Skeletor ist super sauer danach, weil He-Man, Schrägstrich Adam, den er ja eigentlich umbringen wollte, endlich, ist ihm schon wieder entkommen. Naja, und anstelle dessen muss dann die Sorceress daran glauben. Und das fand ich wiederum, wir haben es ja in der ersten Folge, also in unserer ersten Folge über die erste Hälfte schon gesagt, dass ein paar Helden über die Klinge springen mussten.
Ja.
Orko war der krasseste von allen. Aber jetzt hier die Sorceress, das war schon ganz schön krass. Also wie er die erstochen hat, das war schon heftig.
Ja.
Fand ich sehr intensiv.
Das stimmt.
Und im Hintergrund muss man sagen, Evelyn sah schon ein bisschen schockiert aus.
Ja, aber man muss sagen, es gibt ja die eben schon angedeuteten vielen Wendungen in dieser Serie. Das heißt, wenn sowas Schlimmes passiert, bin ich immer nicht zu 100% schockiert, denn ich habe immer noch so ein bisschen Resthoffnung, dass ich denke so, ja, hey, alles schon gesehen in dieser Serie bisher. Das kann sich noch wieder in Wohlgefallen auflösen. Na, zumindest landen sie da ja in Eternos, glaube ich, ne? In der Hauptstadt.
Im Palast.
Bis auf Duncan.
Stimmt, ja, den hält Evelyn zurück, weil der nicht in derselben Gruppe gestanden hat und Evelyn verhindert, dass er wegteleportiert wird. Stimmt. Also es sind dann nur noch in Anführungsstrichen Adam, Teela, Andra und Cringer.
Ja, die Gruppe wird also in zwei gerissen, aber die eine landet tatsächlich da im Palast.
Ja, und jetzt, nachdem Skeletor die Zauberin ja umgebracht hat, hat Grayskull keine Zauberin mehr und das wird dann Evelyn. Evelyn wird von Skeletor, der ja die Macht hat, zur neuen Sorceress gemacht und ich muss einfach sagen, das Kostüm ist der Hammer. Ich find's so, so cool, wie Evelyn mit dieser Fledermausmaske aussieht. Ich hätte davon unglaublich gerne Actionfigur. Aber er erklärt ihr dann auch, genau was du eben auch schon gesagt hast in der Vorgeschichte, also in der Rückblende am Anfang der Folge, Skeletor erklärt Lynn dann, dass die Sorceress halt für immer an Grayskull gebunden ist.
Ja.
Aber dann geht's im Palast weiter, im Palast von Eternia.
Und genau, dort treffen sie auf zwei alte Bekannte, das finde ich auch wieder sehr, sehr cool. Da werden die alten Fans mal wieder so ein bisschen verwöhnt und zwar treffen sie dort auf den guten alten Fisto und Clampchamp heißt er, glaube ich, ne? Der andere?
Clampchamp, richtig.
Ja. Ja. Was ich sehr cool finde, also vor allem Fisto zu Clampchamp habe ich nicht so eine Verbindung, den kenne ich als Figur nicht, aber Fisto ist natürlich eine der sehr ganz frühen Figuren und den hatten auch viele damals so in meinem Bekanntenkreis.
Ich hatte den.
Du hattest ihn auch und ja, den kennt man, das ist cool.
Und dann geht's aber auch schon gleich actionbetont weiter, also die Folge ist sehr actionlastig. Skeletor taucht am Himmel auf, weil er jetzt der neue Champion ist, also ist er ja nicht wirklich, aber er hat halt die Macht.
Ja.
Und das hat mich tatsächlich ein bisschen an den Kinofilm erinnert. Da gibt's auch eine Szene, wo Skeletor so eine Riesenprojektion von sich in den Himmel projizieren lässt. Und er verwandelt dann, weil es kann, die ganzen Bewohner von Eternos in so eine Art
Untote.
Monster.
Zombies. So.
Ja, irgendwie mit so, die Köpfe sehen dann so ein bisschen so aus wie sein Widerstab, ne?
Ja, genau, mit diabolischen Hörnern und so. Ah, vielleicht noch ganz kurz, nur noch eingeschoben, Eternos ist dabei, evakuiert zu werden. Also der König und die Königin wurden weggeschickt aus der Stadt raus und Fisto und Clampchamp haben die Aufgabe, im Prinzip die Stadt zu evakuieren, die Bewohner dort rauszuschaffen und dann auch auf den König zu treffen.
Genau, genau. Und der Teil ist ja schon weg, aber ein Teil halt noch nicht. Und ja, die noch nicht weg sind, die haben jetzt halt Pech gehabt. Die verwandeln sich nämlich alle in diese Viecher. Durch eine Art Nebel, den Skeletor losschickt. Und das passiert leider auch Fisto und Clampchamp.
Ja.
Und im Palast dann, also als sie dann wirklich im Thronsaal sind und sich da verbarrikadieren wollen, verwandeln sich halt auch Fisto und Clampchamp in diese Monster.
Ja, aber vorher hat Fisto noch einen der besten Sätze der ganzen Serie gesprochen, denn er sagt, dieser verdammte Nebel bekommt jetzt einen Knebel. Und haut dann mit seiner Faust gegen den Nebel.
Ja. Philippe, du hast die Serie doch auf Englisch geguckt, oder?
Ja, da ist aber leider
nichts hängen geblieben.
Also nicht so genial.
Naja, ich habe gehört, dass im Englischen, ich weiß nicht, ob Fisto selber das sagt oder Skeletor zu Fisto. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. I will fist you.
Okay. Das würde ich und, durchaus in dieser Synchronisation, beziehungsweise in, ja, ich würde dem Showrunner zutrauen, dass er das Skeletor in den Mund gelegt hat.
Ja, würde ich auch. Krass finde ich aber, dass Netflix das durchgehen lassen.
So wie einige andere Dinge in dieser Serie, die noch kommen.
Ja, das stimmt allerdings. So, machen wir jetzt ein bisschen fix.
Ja.
Fisto und Clamchamp werden zu diesen Monstern, werden besiegt. Wir haben die nächsten zwei verloren. Mhm. Allerdings, weil sie ja Helden sind, also zwar keine, nicht die Champions, aber weil sie Helden sind, werden sie natürlich nach Preternia kommen. Mhm. Aber Skeletor taucht auf und zerdrückt die Seelen der beiden. Er hat so zwei Flammen und sagt, das sind deren Seelen und die zerdrückt er dann in seiner Hand. Und ja, das ist auch schon wieder echt, echt krass. Also der Bodycount ist echt hoch in der Serie, ne? Ja. Da gehen viele, viele beliebte Figuren. Ich meine, Fisto und Clamchamp sind jetzt zwar nur Nebenfiguren, aber trotzdem schon wieder welche, wo es Actionfiguren zu gab. Also das ist schon ganz schön krass.
Ja, das stimmt. Und bevor es jetzt noch krasser wird und auch cool, müssen wir vielleicht noch kurz erwähnen, das haben wir nämlich eben auch vergessen, dass Adam mittlerweile wieder genesen ist. Denn Teela konnte durch quasi Remote-Heilung durch ihre Mutter ihm die Hand auflegen und ihn heilen und ihm somit das Leben retten. Und der ist also wieder fit.
Ja, stimmt, stimmt. Und dann kommt auch eine der Szenen, in der Skeletor einen richtig coolen Spruch vom Stapel lässt. Der hat ja so einige coole Sprüche in der Serie. Da stellt sich dann Adam, halt als Adam, Skeletor entgegen und Skeletor lässt sein Schwert sinken und sagt, also die unterhalten sich so ein bisschen und irgendwann sagt, ja komm hier, ne, du bist doch nur ein Junge und ja komm hier, probier's einfach. Und irgendwie fängt Adam dann an zu lachen und dann fängt Skeletor an zu lachen und dann guckt Skeletor nach kurzer Zeit und sagt, worüber lachen wir eigentlich?
Ja.
Und das ist einfach so geil.
Ja, super.
Ja, wie gesagt, Skeletor hat so einige coole Szenen in der Serie.
Ja, auf jeden Fall. Er ist auf jeden Fall der heimliche Held. Meiner zumindest.
Ja, okay. Und dann passiert auf jeden Fall was total Verrücktes. Adam hebt seine Hand und spricht die Worte. Aber Skeletor hat ja das Schwert. Mhm. Und Adam sagt noch zu ihm vorher, du hast Unrecht gehabt, es war nie das Schwert. Das Schwert war nur der Fokus oder der so eine Art Trichter.
Ja.
Es war immer der Champion, um den es ging. Nie um das Schwert. Und dann geht's richtig ab. Adam verwandelt sich in Savage He-Man.
Dafür gibt's einen eigenen Namen, eine eigene Bezeichnung.
Auch da heißt die Actionfigur halt so.
Ah. Also die wird nicht so genannt in der Serie, ne?
Nein, in der Serie wird die nicht so, also zumindest im Deutschen wurde sie nicht so genannt.
Aber es ist so die Anabolika-Version von He-Man, die ein bisschen an Hulk...
weil He-Man so ein Schmächti ist, ne?
Ja, im Vergleich zu Savage He-Man schon.
Ja, okay. Eine Mischung aus Conan und Hulk habe ich mir aufgeschrieben.
Genau, Hulk habe ich auch dran gedacht. Also weil er auch da auch so in so riesigen Sprüngen einfach rumhüpft und ja, so animalisch ist, ne? Er ist halt...
Kein Verstand, der kloppt ja auf alles, also er kloppt ja einfach auf jeden Gegner ein, er kloppt sich ja auch so richtig krass mit Skeletor, das ist eine echt coole Actionsequenz, wie ich finde, da wird richtig ordentlich vom Leder gezogen, also das hat mir sehr gut gefallen.
Da musste ich auch spontan an Attack on Titan denken, die Anime-Serie, wo sich eigentlich so zivilisierte Soldaten eigentlich gegen Titanen wehren müssen und dann gibt's aber welche, die haben diese Eigenschaft auch, diese Fähigkeit auch, sich in diese Titanen zu verwandeln und dann wird aus diesen Soldaten, die von Strategie und Taktik und irgendwelchen Special Weapons and Tactics und so Ahnung haben, so irgendwelche nackigen 15 Meter großen Viecher, die auf alles drauf wämsen, was sich bewegt. Das hatte so einen ähnlichen Charakter oder verglichen eben mit wenn man so ein bisschen im Dragon Ball Lore ist, Kakarot, einer so vom Heimatplaneten von Son Goku, irgendwie so ein Riesentyp, der auch ganz schön sein Hirn ausschaltet. Oder eben Hulk als Vergleich.
Ja, ich bin kein großer Anime-Kenner und Fan, aber mich hat es auch teilweise so ein bisschen an sowas erinnert. Also diese epischen Kämpfe über gefühlt Kilometer hinweg in die Höhe und in die Weite und immer noch einen drauf. Hat mich so ein bisschen erinnert an die wenigen Mangas, die ich gelesen oder Animes, die ich geschaut habe. Und das fand ich schon ganz geil. Das ist auch ordentlich splatterig, also da werden Zombies durchgeteilt und so weiter, wenn er da mit seiner Streitaxt durchpflügt.
Ja, das ist echt ganz schön krass. Also da habe ich auch gedacht, hui, also pff.
Und das hört ja auch gar nicht auf, der hört gar nicht auf zu wüten.
Ja, und vor allem, das ist ja Skellegard, gegen den er da kämpft. Und man denkt sich jetzt, okay, Skellegard muss jetzt ja so das mächtigste Wesen im ganzen Universum sein, aber Savage He-Man schafft es ja, all seinen Angriffen locker abzuwehren. Also das ist überhaupt gar kein Problem für ihn. Sodass Skeletors Angriffe eigentlich komplett wirkungslos sind.
Savage He-Man ist also OP, overpowered. Und
ja, so könnte man sagen.
Irgendein Nachteil muss es ja mit sich bringen. Eben dieser Kontrollverlust, den man dann im weiteren Verlauf der Handlung ja auch noch ein bisschen zu sehen bekommt.
Also mich hat es wirklich stark an Hulk erinnert, der ja auch im Innersten ein gutes Wesen ist, aber völlig unbändig ist und alles kaputt macht und viele Kollateralschäden in Kauf nimmt.
Ja, übrigens sind wir tatsächlich schon ein bisschen in der zweiten Folge, weil der eigentliche, der richtige fette Kampf den beiden findet erst in der zweiten Folge statt.
Oh, das macht nichts.
Der Cliffhanger ist tatsächlich, wie man sieht, wie Adam sich in Savage He-Man verwandelt. Und ich möchte ein kurzes Fazit zur ersten Folge abgeben, bevor wir da nochmal tiefer einsteigen. Ich fand die Folge richtig gut. Coole Action, bringt alles ins Rollen und ja, fand ich richtig gut.
Genau, und jetzt sind wir in der zweiten Folge, die da heißt Vernunft und Blut. Wir haben jetzt so ungefähr schon ein Drittel besprochen.
Egal, also da kommt halt diese krassen Action-Szenen kommen da. Also Savage He-Man kämpft, prügelt Skeletor und Skeletor prügelt Savage He-Man da durch die Straßen von Eternis. Mhm. Das ist schon ganz schön episch und das passt auch mit dem Anime. Das ist ganz geil. Und eine Sache, die mir aufgefallen ist, im Palast nimmt Savage He-Man eine Axt auf. Mhm. Und die Axt, die er aufnimmt, sieht exakt genauso aus wie die Axt, die He-Man als Spielzeug mit dabei hat.
Mhm. Okay, ja, das ist die Streitaxt, von der ich gerade sprach, mit der die ganzen Zombies durchgeteilt werden. Und dann geht's auch schon so ein bisschen weiter in der Handlung, denn in irgendeinem Punkt in diesem Kampf werden die Helden und auch He-Man wieder wegteleportiert.
Und dieses Mal von Teela, und zwar absolut gewollt. Mhm. Also, wie sie He-Man geheilt hat, war ja noch so ein bisschen, ich will nicht sagen aus Versehen, aber vielleicht aus Versehen.
Mhm. Aus Versehen, aus der Verzweiflung.
Ja, genau. Und dieses Mal nutzt sie ja tatsächlich auch den Zauberspruch, den die Sorceress vorher benutzt hat.
Ja. Genau, den hat sie sich gut gemerkt. Und ja, die Helden sind also weg und Skeletor ist außer sich.
Mal wieder.
Der ist ein bisschen zwanghaft, ne? Der ist ein bisschen obsessed.
Und jetzt kommen wieder zwei alte Bekannte auf den Plan, nämlich Spycore und Webster.
Nicht nur der. Also man sieht in einer Ansprache, die Evelyn als neue Zauberin den Schergen Skeletors hält, dass sie Schmerzen erleiden würden und dass es denen nicht gut gehen würde, wenn sie versagen. Da sieht man nicht nur Spycore und Webster, da sieht man auch noch Clawful und man sieht den wundervollen Goatman und Big Boy.
Und ja, Skeletor ist also erzürnt und will natürlich unbedingt wissen, was da passiert ist, warum oder wie es Adam gelingen konnte, ohne das Schwert an die Macht zu gelangen. Und das wurmt ihn natürlich ganz besonders. Und im Prinzip steht er jetzt in der Sternenkammer und will darüber nachdenken und ein bisschen alleine gelassen werden. Es erinnert oder hat mich ein bisschen an Darth Vader in seiner Meditationskammer erinnert. Und dann geht's nämlich mit den Helden auch weiter, die ja
Vorher passiert noch was ganz interessant ist, was für später auch nochmal interessant ist.
Da geht's um Evelyn, ne?
Ja, genau. Es geht um Evelyn. Skeletor kommt nämlich rein, ist super sauer, wie du gerade schon gesagt hast. Übrigens, Beastman ist auch noch dabei. Und Skeletor sagt, dass Evelyn, oder vermutet, dass Evelyn He-Man Adam die Macht gegeben hat, sich in Savage He-Man zu verwandeln, was sie natürlich verneint. Und das fand ich nämlich auch ganz interessant. Sie nennt ihn mein Liebster.
Mhm, stimmt, ja, richtig. Und er schickt sie dann ja eigentlich im Prinzip weg, weil er seine Ruhe haben will, um darüber nachzudenken, was da gerade alles passiert ist.
Ja, er will halt wieder in diese Sternenkammer reingucken, ne? Was auch immer. Wir wissen ja noch nicht, was da genau passiert, wenn er da reinguckt.
Man bekommt da einen Einblick in die fiese Dynamik, die zwischen Skeletor und Evelyn noch ganz entscheidend sein wird. Mhm. Also Skeletor, der schubst sie immer noch rum und ist misstrauisch und hat sie ausgenutzt, also lebte quasi in ihrem Szepter weiter und hat sich mit durchschleppen lassen und jetzt soll sie für ihn irgendwelche Drecksarbeiten erledigen, beziehungsweise sich einfach mal für immer aufgeben, auf eine bestimmte Art und Weise. Und sie nennt ihn immer noch mein Liebster und ist voll in so einer Abhängigkeit. Und das wird dann auch noch später thematisiert mit Beastman, der sich wundert, sag mal, was lässt du mit dir machen? Und so, also ganz, ganz eigenartig, ganz, ganz eigenartige Abhängigkeit, die da besteht.
Ja, also die Serie kriegt tatsächlich ordentlich Tiefe. Das finde ich sehr, sehr schön.
Nicht so viel Tiefe hat die nächste Sequenz, finde ich. Also Teela hat die Gruppe in die Mystic Mountains. Das finde ich ganz cool, dass man die Mystic Mountains mal wieder sieht.
Die sehen auch geil aus.
Teleporti, die sehen super geil aus. Also hat mich tatsächlich so ein bisschen an so eine Area in World of Warcraft erinnert. Da passiert jetzt nicht so super viel Spannendes. He-Man schmeißt ein paar Steine und Bäume durch die Gegend und Andra fragt sich halt, was passiert, wenn er uns angreift. He-Man haut dann ab, Savage He-Man. Aber dann wird's wieder spannend, denn man sieht den Kerker unter Castle Grayskull. Und Man-at-Arms ist mit einem Monster namens Orlax in einer Zelle eingesperrt. Und was sagt er, wie viele Stunden der Orlax, das ist so ein Tentakelmonster, also man sieht nur die Tentakel, die aus dem Boden rausgucken. Es hat mich sehr an diesen Aufkleber erinnert, den es in dem Castle Grayskull Playset gibt. Da kann man an einer Stelle einen Aufkleber auf den Boden machen und da kommen halt Tentakel und das ist ein Auge in der Mitte.
Ah, okay.
Hat mich das sehr dran erinnert. Und Man-at-Arms sagt dann irgendwie, ja, musst du nie schlafen, bist halt 30 Stunden oder 20 Stunden wach oder so. Ich weiß es nicht genau. Und dann kommt aber Skeletor zu ihm in den Kerker. Und das ist schon ganz geil. Das ist eine coole Unterhaltung zwischen den beiden. Skeletor will einfach wissen, wie Adam das gemacht hat. Er ist da total besessen von. Und Duncan sagt ihm unter anderem auch, ja, hier, guck mal, Adam hat die Macht immer wieder abgegeben. Du hast dich, seitdem du in Skelegott verwandelt wurdest, bestimmt die Macht noch nicht einmal wieder zurückgegeben. Adam hat sie immer nur gerufen, wenn es vonnöten war.
Ja.
Das ist eine coole Unterhaltung zwischen den beiden. Das ist Dynamik dazwischen. Skeletor zeigt auch, wie mächtig er eigentlich ist. Also so wirkt Duncan so Jedi-mäßig, also ne, oder Sith-mäßig in dem Fall eher. Das ist ziemlich geil. Sehr, sehr coole Szene, sehr, sehr coole Dynamik.
Und sogar mit ein bisschen Humor, denn irgendwann sagt Duncan zu ihm, ist das nicht die Stelle, an der du dein hämisches Lachen aufsetzen möchtest? Das ja, fand ich ganz geil. Und auch, dass Skeletor ihn konsequent Dunky nennt, das fand ich auch ganz geil.
Ja, so wie er Lini immer sagt, ne?
Ja, ja, also diese Spur Wahnsinn in ihm, also auch in dem, was er so sagt, das ist schon witzig. Also das passt auch super zu der Synchronstimme und so. Das ist schon cool.
Ich glaube, Skeletor wurde als kleines Kind niemals von seinem Papa umarmt. Ich meine, wie verhält er sich denn bitte? Alle werden herablassend behandelt, ne? Alle werden verniedlicht und klein gemacht mit Lini und Dunky und keine Ahnung was. Und wenn er mal die Macht hat, dann lässt er die auch nicht wieder gehen, weil er das Gefühl hat, für sich selber sorgen zu müssen, weil keiner für ihn sorgt. Der Arme hat bestimmt eine schwere Kindheit.
Wer weiß, was da noch kommt in den nächsten Folgen und Staffeln. Aus dem Kerker geht's zurück in die Mystic Mountains und dort jagen Teela und Andra und Cringer immer noch Savage He-Man hinterher und der führt sie im Prinzip ungewollt zu einem Feldlager und stellt sich raus, dass dieses Feldlager Point Dread ist. Und zwar ist das der Ort, an den sich das Königspaar zurückgezogen und wo es mit seiner Armee Stellung bezogen hat.
Das Königspaar?
Ja.
So gerade eben noch, ne?
Ja, gut. Das scheidende Königspaar, das in Scheidung lebende Königspaar.
In Trennung.
Ja, das erfahren wir auch gleich nochmal. Und da stürmt der Savage He-Man jetzt halt rein und will er ordentlich aufräumen und die Wachen der königlichen Garde versuchen ihn natürlich aufzuhalten. Und witzigerweise gelingt ihnen das auch irgendwann. Also ich meine, Savage He-Man hat jetzt gerade sich gegen Skelegard behauptet und ihn wirklich alt aussehen lassen. Und die königliche Garde schafft es, ihn mit ein paar Seilen und Ketten festzumachen.
Ja, es sind immerhin sehr viele.
Ja, aber wenn man sich überlegt, was zuvor Skelegard alles versucht hat, um ihn aufzuhalten, erschien das jetzt ein bisschen, naja.
Ja, stimmt natürlich, hast recht. Aber bevor du weitererzählst, was ich noch sagen wollte, du hast eben gerade schon am Anfang, als wir losgelegt haben mit den Folgen, den Soundtrack positiv erwähnt. Und gerade als Savage He-Man diesen Abhang runter ist, da fand ich die Musik so super passend, die mit diesen Trommeln, und das klang so richtig geil wild. Das klang ganz, ganz toll. Und Cringer hat danach auch einen coolen Spruch, Savage He-Man da runter und super schnell und cool animiert, und also das ist ja super tief, ne, wo die wieder runterspringt, und dann steht Cringer da oben an dieser Klippe und sagt, ich weiß nicht, was ihr macht, aber ich mach das nicht. Das fand ich ganz geil.
Und ja, die Garde kann nun also Savage He-Man aufhalten, auch nicht lange, aber sie kann ihn aufhalten, und irgendwann kommt dann König Randor dazu und stellt sich ihm entgegen und schafft es im Prinzip, ihn dazu zu bringen, sich zurückzuverwandeln, ne?
Ja, und wie schafft er das? Philippe hat's gerade ja schon angedeutet bei Skeletor.
Entschuldigt sich bei ihm.
Und er nimmt ihn in den Arm und er sagt ihm, dass er ihn liebt und dass er stolz auf ihn ist. Und erst da, weil er wollte, Savage He-Man wollte gerade zuschlagen, er wollte den König töten.
Ja. Und das ist ein sehr schöner emotionaler Moment zwischen den beiden.
Man merkt auch die Reue, die König Randor mit sich herumträgt, seitdem eben diese Ereignisse stattgefunden haben, Ende der ersten Hälfte der ersten Staffel.
Ja.
Und danach kommt eigentlich nochmal ein Höhepunkt der Folge, nämlich besucht Beastman Evelyn.
Ach stimmt, ja, ja.
Das war so krass, dass Beastman plötzlich auch Charakter bekommt. Da dachte ich, ja okay, nee, ich habe die Serie völlig unterschätzt.
Und also das war, ich finde sowieso, ich fand in der ersten Hälfte schon Evelyn mit Abstand den coolsten Charakter. Und hier bekommt Evelyn so eine Tiefe, und wie die Beziehung zwischen, also wie Beastman, Philippe, du hast gerade gesagt, Beastman bekommt Tiefe und Charakter, und wie Beastman hier den Psychologen für Evelyn macht. Ja. Tobi, du hast in der letzten Folge über die Masters gesagt, dass Evelyn Orko Lebenstipps gibt. Und jetzt gibt auf einmal Beastman Evelyn Lebenstipps. Und das ist so stark, wie Beastman auch zu ihr sagt, hey, was ist hier eigentlich los? Du, das bist nicht du.
Ja.
Warum lässt du dich von dem rumschubsen? Er ist derjenige, der das Schwert hat, aber du bist die Sorceress. Du kontrollierst die Macht. Du bist viel mächtiger als er. Und er deutet ja sogar an, hey, vielleicht solltest du uns führen.
Genau, und daraufhin sagt sie ja noch so, das
habe ja, ich genau, gehört. Genau. Ja.
Da erschreckt sie sich vor ihrer eigenen Courage noch, bevor sie sie entdeckt. Ja. Und also Beastman, der sagt ja lauter so schlaue Sachen, sowas wie, warum folgen wir Skeletor eigentlich? Naja, ich bin einer, der nun mal folgt und nicht anführt. Also der zeigt Selbsterkenntnis und wie er sich von anderen absetzt in seinem Wesen und dass Evelyn doch eigentlich anders ist. Und trotz dieser Unterschiede benennt er eben dieses Sprichwort quasi, was es bei ihnen gibt in ihrem Volk. I am my own. Ich weiß nicht, wie es im Deutschen gesagt wird.
Ich gehöre mir selbst
oder so.
Ich gehöre mir selbst, glaube ich. Okay. Ja, weil Skeletor im Prinzip Evelyn ja als sein Eigentum betrachtet.
Als Leibeigene, ja.
Und ja, er bringt sie ja im Prinzip auch auf die Idee, das zu tun, was sie dann im weiteren Verlauf auch tut.
Ja, und sie schickt dann Beastman, obwohl er ja eigentlich recht hat mit dem, was er sagt, sehr brüsk weg. Kann man so sagen, oder?
Ja, auch um so ein bisschen noch das aufrechtzuerhalten, ihren Status, ne? Also sie gibt ihm natürlich insgeheim recht, aber mag das noch nicht so nach außen tragen, ne?
Und dann kommt, Beastman hat ja so den Funken fürs Feuer gelegt, und jetzt kommt so der erste Scheit, sag ich mal. Evelyn schaut in diesen Zauberspiegel, der bei ihr in dem Raum steht, wo die Sorceress wahrscheinlich vorher gelebt hat, und guckt sich an, wie Randor Adam umarmt und überlegt dann, weil Beastman halt das so auch gesagt hat, mit der Macht und sie sollte die Macht haben vielleicht. Und dann fragt sie nämlich diesen Zauberspiegel, dass er ihr zeigen soll, alle Wege, wie man die Macht von Grayskull wieder abgeben kann. Freiwillig oder auch nicht. Mhm. Und dann ist die Folge zu Ende und das ist für mich so ein Ding, dass die letzte Szene mit Beastman und Evelyn hat das für mich nochmal sehr hochgebracht, diese Folge, weil ansonsten fand ich die schon eine der schwächeren Folgen. Mir war diese ganze Savage He-Man-Nummer, das war teilweise ganz cool am Anfang, aber das in dem Lager und so und in den Mystic Mountains, das fand ich jetzt alles irgendwie so ein bisschen, war mir zu viel, muss ich ganz ehrlich sagen.
Wir bleiben allerdings noch ein bisschen in dem Setting.
Aber zumindest nicht mehr mit Savage He-Man.
Nee, das ist wahr. Der ist erstmal Geschichte.
Die Sonne ist untergegangen.
Ein neuer Tag beginnt. Und die Folge ist zu Ende und es beginnt die dritte Folge. Und die dritte Folge ist, finde ich, auch die mit dem meisten Impact, mit der meisten wichtigen Handlung, würde ich sagen. Obwohl der Name das gar nicht so vermuten lässt. Und zwar heißt die Kanalratte.
Guter Titel.
Ja, warum, werden wir noch erfahren. König Randor erfährt ja nun, dass sein Sohn lebt. Und er lernt jetzt auch erstmal die ganzen Gefährten kennen, also Andra und die ganzen Gefährten ist auch geil. Also er lernt Andra kennen. Und ist natürlich zutiefst dankbar, als er erfährt, was sie alles schon getan hat für Teela und für Eternia und möchte ihr einen Wunsch erfüllen und Andra, selbstlos wie sie ist, möchte gar keine Belohnung im Sinne von Reichtum. Sie möchte eigentlich nur eine Familie haben, die sie selber nie gehabt hat und daraufhin erfüllt ihr Randor ja auch mehr oder weniger den Wunsch und nimmt sie quasi in die Familie auf und nimmt sie in die königliche Garde auf.
Genau, als Lieutenant.
Und das entspricht ja im Prinzip ihrem Wunsch nach Zugehörigkeit. Mhm. Und Teela währenddessen, die struggelt so ein bisschen mit sich selber, ne? Die hat ja nun schon so diese ersten Gehversuche in Richtung Magie unternommen und weiß auch, dass sie ja im Prinzip als Erbin der Zauberin vielleicht um das Schicksal Eternias irgendwie sich kümmern muss und sucht gerade so einen Weg für sich, dieses Erbe anzutreten und die Eternia zu retten, aber ist noch nicht so ganz sicher, wie sie das machen soll.
Sie hat einfach keine verlässlichen Methoden, um ihre Kräfte oder so einzusetzen. Also das ist alles noch komplett unbekannt für sie. Sie muss das Gehen überhaupt noch lernen. Sie kann auch nicht mal kriechen.
Ja.
Ja, davor, also einer der Steps da auf dem Weg ist ja, dass Randor Teela vergibt, dass sie einfach abgehauen ist. Also er sagt, hey, du hattest gute Gründe, sauer zu sein und Eternus den Rücken zu kehren. Also das ist auch so ein Punkt, dass Teela, die hat ja, also das wurde ja auch im Fandom so aufgenommen, dass sie sich echt sehr ja bitchy benommen hat in der ersten Hälfte. Mhm. Und das nimmt ihr ja jetzt irgendwie niemand so richtig übel, weil alle es einfach verstehen können, was gewesen ist. Und das fand ich persönlich sehr cool. Und da sollten sich vielleicht einige, ich mache jetzt mit meinen Krallenhänden Anführungsstriche, Fans ein Beispiel dran nehmen. Und dann kommt noch ein Ding, was ich gedacht habe, weiß ich nicht genau, da kommt dann die Königin Malena, die landet da und sieht Adam und ist natürlich überglücklich, dass ihr Sohn noch lebt. Man merkt schon so ein bisschen, sie zeigt Randor schon ein bisschen die kalte Schulter. Es ist nicht alles grün zwischen den beiden. Und sie sagt dann zu Adam, ja, hier, du musst mir erzählen, was passiert ist. Und er sagt dann, ja, das ist eine lange Geschichte. Und sie sagt dann, lange Geschichte am Arsch.
Ja.
Und ich habe dann so gedacht, was?
Da habe ich mich auch wirklich erschrocken. Ich habe allerdings auch im Nachhinein gelesen, woran das liegen soll oder liegen könnte.
Okay.
Denn die Königin Malina wird ja gesprochen von Alicia Silverstone.
Ja.
Die ja bekannt ist aus Clueless. Mhm. Und diese flapsige Aussprache am Arsch, also die ja wirklich wie ein Fremdkörper sich anhört in dem Zusammenhang, die soll wohl so ein kleines Zitat sein an den Film Clueless und vor allem an die junge Alicia Silverstone.
Okay, das würde Sinn ergeben. Ich habe Clueless nie gesehen.
Ich auch nicht. Ich habe es auch nur gelesen.
Philippe?
Ich habe es gesehen, ja.
Hast du den auf Deutsch mal gesehen?
Ja. Aber ich kann mich nicht dran erinnern, dass sie das gesagt hätte. Ich kann mich nur an das fortwährend auftauchende Hallo erinnern, was immer in Clueless gesagt wurde.
Ich weiß auch nicht genau, ob es exakt ein wortwörtliches Zitat sein soll oder nicht vielmehr so eine, einfach nur eine Referenz an den Charakter, der vielleicht sich so ähnlich ausdrücken würde.
Was sagt sie denn für Hallo im Englischen, weißt du das?
Nee, keine Ahnung.
Okay, egal. Ich habe auch noch die Aftershow dazu gesehen und da ist auch ein kurzes Interview mit Alicia Silverstone. Und Kevin Smith hat sie wohl tatsächlich gefragt, ob sie ihren Signature-Satz aus Clueless sagen kann. Und das würde zu diesem Hallo passen. Ich habe aber ehrlich gesagt vergessen, was es gewesen ist. War halt auf Englisch logischerweise. Und sie hat das dann in dem Interview gesagt, ja, wollte ich eigentlich nicht und irgendwie komisch, aber Kevin Smith hat so nett gefragt.
Okay.
Ich finde es sowieso ganz geil, dass Alicia Silverstone spricht die Königin. Also das ist irgendwie krass. Naja, auf jeden Fall, ich fand den Satz irgendwie ein bisschen komisch. Egal, aber die nächste Szene, die entschädigt mich ganz persönlich wieder sehr, denn es kommt wieder eine Szene von Evelyn und sie geht zu Duncan in den Kerker. Und das ist schon wieder so eine Szene, die richtig, richtig gut ist, wie Duncan ihr sagt, das ganze Schloss hat mitbekommen, wie Skeletor dich behandelt und eigentlich hat hier auch, selbst der Kerker hat das mitbekommen und eigentlich hat hier im Schloss auch niemand Angst vor dir, du tust hier jedem leid. Das ist so die Quintessenz dieser Unterhaltung zwischen den beiden und das ist wieder so krass und das ist halt der nächste Scheit auf dem Feuer, das Beastman halt entzündet hat, ne?
Ja, Duncan treibt hier so ein bisschen seine Psychospielchen mit ihr.
Ja, vielleicht. Ich weiß nicht mal, ob es wirklich Psychospielchen sind oder ob er ihr einfach sagt, hey, du hast auf unserer Seite gekämpft und jetzt machst du diese Scheiße hier. Was soll das?
Duncan ist einfach ein super integrer Typ. Ich meine, hallo, er ist gefangen und trotzdem kommen ständig Leute, die viel mächtiger und freier sind, zu ihm und unterhalten sich mit ihm.
Ja. Das stimmt. Und er sagt ihr auch noch, dass nur die Sorceress die Macht von Grayskull in Anführungsstrichen freigeben kann. Und damit, das sagt er ihr halt genau wie Beastman das auch gesagt hat, sie halt viel mächtiger ist als Skeletor. Und er eigentlich ihr Diener ist. Ne? Also das war eine ganz, ganz starke Szene. Tolle Evelyn, toller Duncan. Also das hat richtig viel Spaß gemacht, das zu sehen.
Und dann geht's nämlich weiter auch mit einer nochmal ganz interessanten Beleuchtung von der Geschichte um Adam und seine Eltern, denn das Königspaar, Rando und Marlena, die haben sich getrennt, nachdem Adam vermeintlich gestorben ist. Und da wird so ein bisschen das Thema Trennung beleuchtet, ne? Also was so das Ganze sehr authentisch macht und sehr, sehr real irgendwie und sehr echt und sehr gar nicht so typisch für so ein Königspaar irgendwie.
Und vor allen Dingen auch nicht für eine Kinderserie, ne? Also in Anführungsstrichen Kinderserie.
Genau, das hätte jetzt auch nicht in die alte Serie gepasst zum Beispiel. Also es sind schon
so überhaupt Themen, nicht.
Die, ja, mit denen man sich ja durchaus identifizieren kann. Also vor allem jugendliche Zuschauer, die sich vielleicht ein bisschen eher mit Adam identifizieren können. Und das fand ich ganz, ganz spannend, dass das auch nochmal so aufgegriffen wird, dieses Thema Trennung tatsächlich.
Auf jeden Fall. Sehr erwachsenes Thema für diese Serie. Und dann kommt wieder eine Evelyn-Szene. Wieder ganz, ganz stark. Tobi, du hast es schon gesagt, die Folge hier macht viel auf. Ist sehr wichtig für den weiteren Verlauf. Ab dieser Folge wird die Serie wirklich gut. Und Evelyn kommt zu Skeletor und der ist wieder in dieser Sternenkammer. Das ist keine richtige Kammer. Das ist wie so ein Lichtstrahl, der von oben ist und Skeletor guckt da die ganze Zeit und hat irgendwie so Sterne auch in den Augen währenddessen und
ein bisschen weggetreten.
Ja, genau, so ein bisschen weggetreten, richtig. Und er bittet sie dann da hinein.
Mit welcher Absicht eigentlich?
Ich glaube, er will ihr was zeigen, ne?
Ich glaube, er will einfach nur wieder einen auf dicke Hose machen, oder? Das ist auch wieder so eine geile Szene. Skeletor steht da in diesem Ding und er weiß, dass Evelyn da ist und er redet auch währenddessen mit ihr. Also er ist zwar ein bisschen, die Augen sehen so weggetreten aus, also die Augenhöhlen. Er redet aber währenddessen mit ihr und erzählt ihr bla bla bla. Und Evelyn wirkt eher weggetreten und dann dreht er sich irgendwie um und guckt sie an und sagt, langweile ich dich? Das ist auch wieder so geil. Und dann bittet er sie halt da rein und dann zeigt er ihr alles. Und dann stehen die auf so einer Art Lichtplattform und fliegen zurück. Und dann sehen sie Eternia und dann sehen sie deren Galaxis und dann sehen sie alle Galaxen und dann sehen sie, und dann sind sie so weit weg und Evelyn erkennt, da ist nichts. Da ist nur Chaos. Es gibt keinen Plan, es gibt keine Schöpfung oder dergleichen, also kein Überwesen, was irgendwas kontrolliert, es gibt nur Chaos.
Ja, es ist in so einem ganz beeindruckenden so Google Maps Effekt, ne, wo man immer weiter rausfährt im Prinzip, oder Google Earth. Und er sagt ja auch selber, die Schöpfung könnte mal überarbeitet werden. Also da merkt man ja auch
das
schon
ist
so
voll geil.
Sein, erstmal wieder geil, diese flapsige Ausdrucksweise, aber auch sein Größenwahn wird dann nochmal so deutlich, ne?
Genau, und der kommt ja auch daher, dass der Himmelsapex bevorsteht. Mhm. Das ist eine Planetenkonstellation, in welcher sich alle Planeten auf einer Reihe befinden, Eternia in der Mitte, und das gab es seit der Schöpfung der Dinge nicht mehr. Und das steht kurz bevor, und wenn Skeletor das nutzt, kann er die Macht des Universums in sich aufnehmen, und dann ist er halt nicht mehr aufzuhalten.
Um was zu tun? Und denkt ja Evelyn, sie hört nicht richtig. Das alles möchtest du tun, nur um He-Man zu töten? Ist das dein Ernst?
Ja, genau.
Und da macht sie sich ja auch so ein bisschen über ihn lustig in dem Moment.
Und dann sagt Skeletor etwas zu ihr. Er nennt sie Kanalratte.
Genau, und dann gibt's einen schönen Rückblick.
Ja, aber dieses Wort, und das ist geil, dieses Wort, Evelyn macht sich lustig über Skeletor und er nennt sie Kanalratte, und in dem Moment entgleiten ihr alle Gesichtszüge. Sie ist völlig, völlig geschockt.
Ja, sie hat ihn narzisstisch gekränkt, indem sie sagt, ey, weißt du was, all der Aufwand, nur um hier deine kleine Obsession, deine Besessenheit zu bedienen. Sag mal, stimmt was nicht mit dir? Und dann muss er natürlich irgendwie zurücktreten. Also zurückschlagen und schlägt dann unter die Gürtellinie. Das ist, also der wird dann schon so ein bisschen als ekliger kleiner Wicht dargestellt. Mhm. Gleichzeitig größenwahnsinnig und ekliger kleiner Wicht.
Ja.
Und dann geht sie halt weg und trifft in einem Gang Beastman, und dann gibt's eine richtig coole Rückblende. Und das ist die einzige Rückblende, die mir wirklich im Gedächtnis geblieben ist, was ich am Anfang gesagt habe.
Da wird nämlich ihre Vergangenheit, ihre Kindheit beleuchtet, und dass sie bei ihren Eltern in Armut gelebt hat und die sie im Prinzip, weil sie eben kein Geld und kein Essen hatten, sie aufessen wollten. So ganz,
das ist ganz krass.
Das fand ich auch krass. Also hätte man jetzt auch irgendwie anders sich eine andere Geschichte zu ausdenken können, aber dass die eigenen Eltern sie aufessen wollten, fand ich schon irgendwie ziemlich crazy. Und
extremste Grausamkeit.
Ja, ja. Daraufhin verschwindet sie ja in die Kanalisation und versteckt sich dort 20 Jahre lang. Und dann erzählt sie, dass sie halt in der langen Zeit ja eine Wesensveränderung natürlich auch durchgemacht hat und im Prinzip vom Opfer zum Täter geworden ist und kriminell geworden ist und dann da in den Straßen von Eternos vielleicht, weiß ich nicht, in einer Stadt, die man da sieht.
Das sah eher klein aus, oder?
Ja, war so ein bisschen dörflicher, stimmt. Naja, zumindest ist sie dort irgendwie umher gestreunert und hat irgendwie Menschen ausgeraubt und ja, kleinkriminell geworden und keine Ahnung. Und dabei wurde sie im Prinzip erwischt von zwei Typen oder verfolgt von zwei Typen. Ich weiß gar nicht genau warum, das ist auch gar nicht so wichtig. Zumindest wollten die ihr ans Leder, und in dieser Situation ist sie auf Skeletor getroffen, der sie gerettet hat im Prinzip aus dieser misslichen Lage.
Ja, sie zeigt in dem Moment in dieser Gasse einen Hauch von Magie, ne? Also
stimmt, ja.
Und
ja.
Ich weiß nicht, ob Skeletor vielleicht deswegen, ob er darauf aufmerksam geworden ist, keine Ahnung. Mhm. Er rettet sie, und sehr interessant ist dir der Gürtel aufgefallen, den er trägt? Das ist ja nun mal eine Rückblende, das ist ja eine ganze Weile her dann, ne? Ist dir der Gürtel aufgefallen?
Nee.
Philippe, dir wahrscheinlich nicht?
Nee, mir nicht.
Er trägt das Logo der Horde, der wilden Horde auf dem Gürtel.
Mhm. Nee, das habe ich nicht gesehen.
Das ist halt ziemlich cool.
Und bevor es jetzt so richtig verrückt wird, gibt's noch einmal einen kurzen Schwenk zu Adam und Teela, die da in einem Raumschiff, in einem Talent Fighter sitzen und im Prinzip auch so ein bisschen ein bisschen aufarbeiten, das, was passiert ist. Ist auch wieder ganz, ganz witzig. Also da sagt Adam zum Beispiel, Herr Fahrer, folgen Sie diesem Raumschiff und solchen Sachen.
Ja, als er sich hinsetzt, ist geil, ja.
Genau, also so coole irdische Referenzen, die man so aus anderen Filmen kennt. Das ist schon wieder echt geil in der Synchro.
Ja, und danach will Adam ihr ja was verraten, ne?
Ja.
Und sie weiß es ja aber schon. Und er sagt ja zu ihr, ah, ich hätte es dir schon längst sagen sollen. Und sie sagt, ja, ich weiß es schon, die Sorceress ist meine Mutter. Guck mal, und ne, die bitchy Teela aus der ersten Hälfte, die hätte ihn jetzt noch wahrscheinlich rund gemacht.
Ja.
Ja, die wird schon entspannter, aber komm, aber jetzt gleich spannt es sich richtig, ne?
Oh ja. Und da fragt man sich eigentlich wie, aber gut.
Naja, das ist nicht mal so schlimm. Aber jetzt kommt die verrückteste Szene der ganzen Serie. Evelyn hat jetzt die Schnauze endgültig voll. Das, was sie Beastman erzählt hat, das war der letzte Scheit für das Feuer, was Beastman auch angezündet hat. Und sie geht zu Skeletor und, naja, sie nutzt ihre weiblichen Reize. Und sie sagt ihm sinngemäß, dass sie ja noch gar nicht wieder den anderen Spaß hatten. Und das impliziert ja auch mit dem mein Liebster, das, was sie in der Folge davor gesagt hat, das scheint nicht nur eine Arbeitsbeziehung zwischen den beiden zu sein, das scheint schon eine körperliche Beziehung zu sein, oder?
Ja, es scheint so. Andererseits hinterlässt das Ganze auch so ein bisschen was unheimlich Beklemmendes. Also wir haben ja auch erfahren, dass Skeletor nicht immer nett zu ihr gewesen ist.
Nicht immer? Wann oder war er denn mal nett zu ihr?
Dass er sie unterworfen und unterdrückt hat und sie denunziert hat und so. Und wir wissen ja auch, dass er sie als Kind, oder als Kind nicht, aber als Jugendliche oder als junge Frau aufgenommen hat im Prinzip, gerettet und aufgenommen hat. Und wenn man das jetzt irgendwie verbindet mit dem, was wir da jetzt gesehen haben oder vermuten, dann ist man sich irgendwie nicht so ganz sicher, ob das wirklich so im gegenseitigen Einvernehmen alles passiert ist.
Tja, also Skeletor hat seine Situation oder seine Position, besser gesagt, wahrscheinlich einfach ausgenutzt, oder?
Wahrscheinlich, ja.
Und das ist auch schon wieder ein ganz schön eine krasse Thematik, die hier aufgemacht wird, oder?
Wo ich mich gewundert habe, dass Netflix das so durchgehen lässt, aber auch Mattel, so als Inhaber der Rechte an der ganzen Franchise, dass das einfach so möglich ist, hat mich auch wirklich überrascht.
Und Tobi, du hast in der letzten Folge, in unserer letzten Folge über die Masters, über die erste Hälfte, hast du nämlich noch Evelyn als in Anführungsstrichen oder Fragezeichen Gespielin von Skeletor bezeichnet. Ah,
okay. Siehst du, da habe ich schon drauf geahnt.
Und das ist halt schon wieder so geil, dass die das tatsächlich aufmachen. Und ich fand die Szene, also Evelyn spielt halt mit Skeletor oder spielt mit dem, mit seiner Lust, sage ich jetzt mal. Und er will auch direkt loslegen, aber sie sagt, nee, komm hier, bin Gott mit einer Sterblichen, das funktioniert nicht, du bringst mich dabei um. Und sie sagt ja sogar noch zu ihm, dass sie miteinander schlafen, also sie benennt es tatsächlich. Das wird nicht angedeutet. Sie sagt es ganz klar. Ja. Ne, also das hat mich auch ein bisschen verwundert, muss ich sagen. Also, wenn die das, ne, das war nicht durch die Blume. Und Skeletor muss dann, oder wenn er gerne möchte, dann muss er halt seine Macht abgeben.
Ja.
Und das macht er dann auch. Evelyn setzt sich auf ihn drauf. Also, die haben noch was an. So schlimm ist es, schlimm in Anführungsstrichen, so ist es noch nicht. Und dann kommt aber auch eine der merkwürdigsten Szenen. Also, ich finde das gar nicht schlimm, dass Evelyn das einsetzt, ihre Weiblichkeit einsetzt. Aber dann knutschen die. Und das fand ich ich meine, Skeletor hat keine Lippen.
Ja, das ist wirklich merkwürdig. Ich finde auch, das Ganze ist auf jeden Fall eine berechtigte Option von ihr.
Voll. Also ich meine, Skeletor hat ja noch einen Körper. Der hat zwar einen blauen Körper, der hat einen Körper, alles gut, ne?
Genau,
der
und auch hat vielleicht einen sehr durchtrainierten Körper.
Genau, der hat einen. Aber er hat keine Lippen, verdammt nochmal.
Das hätten sie weglassen müssen. Ich finde, diese ganze Nummer mit der Verführungskomponente und dem Spiel mit seiner Lust, wie du es genannt hast, finde ich alles okay. Ein bisschen befremdlich, aber okay. Aber das mit dem Küssen eines Schädels, das hätten sie einfach weglassen müssen. Das wirft zu viele Fragen auf.
Oder sie hätten explizit, was aber zu krass gewesen wäre, sie hätten explizit zeigen müssen, wie sie züngeln. Weil eine Zunge wird er ja haben, weil er kann ja reden.
Oder sie hätte es irgendwie absichtlich aufgreifen müssen und sagen müssen, ey, nimm deine knochigen irgendwas von mir oder sowas. Also das, keine Ahnung. Also das fand ich auch ein bisschen strange irgendwie.
Aber gut, er hat ja auch in der am Ende, bevor er sich in Skelegott verwandelt hat, hat er ja auch noch gesagt, ne, hey, keiner liebt mich, dann werde ich halt zum Gott. So nach dem Motto, ne, hat er ja auch gesagt.
Ja.
Und jetzt wollte sie ihn oberflächlich, also sie wollte ihn körperlich, hat sie gesagt, liebe ich dich, aber naja, macht sie dann doch nicht, denn sie schnappt sich das Schwert.
Denn auch ein Gott ist auch ein Idiot und fällt auf die dümmsten Tricks rein. Genau, schnappt sich das Schwert und schafft es, die Worte zu sprechen und hat daraufhin die Macht.
Ja, und das ist echt ganz schön krass. Mhm. Sie hebt das Schwert, spricht die Worte und das ich fand das so krass. Also das hätte ich im Leben nicht erwartet.
Mhm. Wieder so also, eine dieser Wendungen, ne?
Ja, genau. Also klar, in der Szene dann, dass da irgendwas passiert in der Richtung. Okay, mhm. Aber hättest du mir am Ende unserer letzten Folge, als wir predicted haben, was wird so noch passieren und Philippe gesagt hat, ja, Evelyn wird soll eine Doppelagentin sein und eigentlich doch gut. Mhm. Hallo, die verführt Skeletor so oberflächlich und schnappt sich das Schwert und verwandelt sich selber und ja, was macht sie dann? Nichts Doppelagentiges, ne? Also die erscheint am Himmel.
Sie macht ihre eigene Fraktion auf.
Ja. Ja, im Prinzip schmeißt die Skeletor aus Skeletors Fraktion und übernimmt die einfach, ne?
Ja.
Mhm. Und das ist halt total krass.
Sie ist jetzt halt Gott-Lynn sozusagen.
Ja, so wird sie später tatsächlich ja genannt, ne?
Ja, und sie zerstört Preternia zum Beispiel.
Ja, genau. Sie zeigt den Leuten auf Eternia, sie sagt denen, hey, alles ist Chaos, alles hat keinen Sinn, alles ist Schmerz, alles ist Chaos. Es gibt kein, ne, das, was Skeletor ihr ja gezeigt hat. Also Skeletor ist auch nochmal ein Scheit gewesen auf dieser ganzen Geschichte. Ja. Und dann, das Erste, was sie tut, ist den Leuten auf Eternia zu zeigen, dass sie Preternia zerstören kann. Und das tut sie dann halt.
Ja, und man sieht dann ja auch recht tragisch dargestellt, wie die ganzen Helden dort sterben, ne? Also Mossman und...
Ja, genau, King Grayskull, besagter Wunder und auch das Eternia Playset. Sie hat das Eternia Playset kaputt gemacht. Das ist total selten. Ja, krass. Also wirklich, wirklich krass. Was sagt halt zu ihrer Optik?
Ich habe mir aufgeschrieben, das Outfit sieht sehr cool aus. Also dieser Umhang, den sie trägt, dessen Futter ja im Prinzip der Kosmos ist so.
Ja, das ist ganz geil, das stimmt.
Das sieht sehr, sehr, sehr geil aus. Mir persönlich gefällt die Frisur nicht so gut und ich finde sie ein klein bisschen zu muskulös.
Mhm. Ja, würde ich unterschreiben. Vor allen Dingen das mit dem zu muskulös finde ich auch. Ich finde sie auch ein bisschen zu muskulös. Gerade die Bauchmuskeln sind echt ein bisschen übertrieben. Mhm. Und das hat nichts damit zu tun, dass sie eine Frau ist, sondern, weiß ich nicht, ist ein bisschen zu viel. Die Kurzhaarfrisur fand ich aber cool, weil in der 2000er Serie, da hatte sie auch kurze Haare und das fand ich da schon ziemlich cool. Das hat mich jetzt nicht gestört. Ich fand die Sorceress Evelyn aber optisch cooler, muss ich sagen.
Ja, geht mir auch so.
Aber egal, wir wollen hier nicht das Aussehen bewerten, wir wollen die Frauen nicht am Aussehen festmachen.
So ist es.
Ich fand das Aussehen ja auch cool. Aber, ne, da bin ich auch wieder von der Anime-Seite kommend und denke mir, ja, genauso sehe es in Dragon Ball auch aus, wenn man die nächste Genki-Dama oder so erreicht, dann sieht man aus wie Godlin.
Godlin, super. So, und was macht man, wenn man es jetzt mit einer Godlin zu tun hat, wenn man zufällig He-Man oder Skeletor heißt?
Oder Teela, denn Teela beschließt jetzt, zur Sorceress zu werden. Oder möchte sie gern, also was heißt, sie beschließt es, sie sagt, hey, das wäre eine Möglichkeit, Godlin zu besiegen. Und dann ganz am Ende, das, was du anspielst, Tobi, kommt nochmal was so richtig geil ist.
Ja, und zwar gehen Adam und Skeletor ein Bündnis ein gegen Godlin.
Der Skeletor lässt sich ja offensichtlich gefangen nehmen. Also, ne, du sagst das jetzt, als wäre das Normalste von der Welt wäre. Die sind da in diesem Besprechungsraum und Teela sagt gerade, ja, okay, Sorceress, ungefähr. Und dann geht plötzlich die Tür auf und ein paar Wachen bringen den gefesselten Skeletor rein und der sagt ja, was sagt der noch zu denen? Ihr adligen Trottel, sagt er.
Ja.
Das ist einfach so geil. Das ist so eine geile Szene. Und also er hat sich ja offensichtlich gefangen nehmen lassen.
Ja, ja.
Und dann ist die Folge zu Ende.
Geiler geht es eigentlich nicht, was den Cliffhanger dort angeht.
Tobi, ich habe mir aufgeschrieben. Pass auf. Mhm. Kann es noch besser werden? Fragezeichen. Ja, habe ich mir hier aufgeschrieben.
Ja, super.
Steht
super.
Hier.
Sehr geil.
Also, mein Fazit zu dieser Folge. Richtig starke Folge. Die bringt alles in die richtigen Bahnen. Das lenkt alles von der vorigen, die ich halt relativ schwach fand, von diesen viel Gekämpfe. Hier gibt's viel Dialog, viel Charakterentwicklung. Fand ich ganz, ganz stark. Und verdammt nochmal, jede Szene mit Evelyn ist richtig gut.
Das haben wir auch echt schon in der ersten Hälfte bemerkt, dass eigentlich Evelyn der heimliche Star der Serie ist. Mhm. Und in Folge 4, die da heißt Hoffnung auf eine Bestimmung, da geht's jetzt weiter. Also Teela hat sich jetzt ja dazu durchgerungen, Sorceress zu werden. Und Teela versucht's mal wieder mit Magie und möchte nämlich die Völker Eternias bitten, sich am Kampf gegen Evelyn zu beteiligen. Und da spricht sie von den Bienenvölkern unter anderem. Damit ist natürlich Buzz-Off unter anderem gemeint. Und sie versucht das mit Telepathie, Magie und sowas. Sie setzt sich dahin im Yogasitz und versucht halt durch ihre Gedanken die Völker Eternias anzurufen, um Hilfe zu bitten. Aber es gelingt ihr nicht so richtig. Mhm. Zumindest vermeintlich gelingt ihr das nicht so richtig. Und
wobei sie ja, ne, sie schwebt ja schon hoch, so im Schneidersitz, und ihr diese drei Marker auf der Stirn erscheinen auch. Mhm. Aber sie fällt dann wieder runter, reibt sich den Hintern und so richtig funktioniert es nicht.
Ja, ist ein bisschen so wie Luke Skywalker auf Dagobah in Episode 5.
Ja, stimmt.
Er schon so ein bisschen Machtanleihen hat, aber er konzentriert sich nicht so richtig und fällt dann ja auch irgendwie wieder runter, ne? Mhm. Und nebenbei, arbeiten Skeletor und Adam tatsächlich zusammen. Das ist ein total absurdes, aber auch geiles Bild eigentlich, wie sie da gemeinsam an diesem Besprechungstisch sitzen. Mhm. Und überlegen, wie sie es anstellen wollen. Das ist schon sehr geil, finde ich.
Ja, und dann sagt doch Skeletor am Ende der Besprechung zu ihr, ja, was willst du denn machen? Adam halt so seinen Plan andeutet. Und Skeletor sagt dann...
Oh mein Gott, du wirst es wirklich sagen.
was willst du denn machen? Willst du da hingehen und mit ihr reden? Und Adam sagt halt nichts. Oh Gott, du meinst das ernst.
Und sie tun es.
Das ist so geil. Das waren wirklich, wirklich gute Szenen. Also Skeletor auf der Seite, in Anführungsstrichen, der Guten, ist schon geil. Und ich muss auch sagen, ich meine, Skeletor hat ja nur ein Skelettgesicht, in Anführungsstrichen. Aber die haben dem trotzdem coole Mimik verpasst. Mhm. Das war sehr geil. Ich habe die zweite Hälfte auch wieder teilweise mit meiner Freundin geguckt, wie auch schon die erste, und die hat das auch bemerkt und meinte, ja, genau was ich gerade gesagt habe, ne, ich hab sie jetzt quasi zitiert, also ne, ist nur ein Skelettgesicht, aber voll geile Mimik. Ja. Das haben die echt, echt gut gemacht.
Auch die Stimme passt total gut, finde ich.
Ja, total. Also im Englischen Mark Hamill natürlich, ja, wahrscheinlich noch besser als im Deutschen. Da hat Philippe wahrscheinlich das noch bessere Erlebnis gehabt, aber auch im Deutschen, das war schon echt gut.
Aber der hat auch, fällt mir dabei ein, gerade selbst in der alten Hörspielserie auf den Europakassetten, wo ja von Peter Passetti gesprochen wurde, auch der schafft es ihm, da so eine Spur Wahnsinn irgendwie in die Stimme zu legen, ne?
Auf jeden Fall.
Dieses Hohe, was da manchmal so durchkommt. Ja. Und die Lache sowieso. Also das ist auch da schon sehr, sehr geil.
Und die nächste Szene ist dann wieder in Grayskull. Mhm. Lynn ist wieder in der Sternenkammer und hat da eine Vision vom Anbeginn der Zeit. Mhm. Und da sieht sie wie so eine Art Ziegenbock oder so, ne? Mhm. Aus so einem See trinkt. Und dann kommt so eine Schlange, so eine grün-gelbe Schlange und beißt diesen Bock. Der ist dann halt tot. Das ist aber auch gar nicht so interessant. Viel interessanter ist, dass dann Soa kommt. Mhm. Also offensichtlich Soa, der Falke, in den sich die Sorceress verwandeln kann, die Schlange hochreißt. Als die in der Luft sind, beißt die Schlange Soa. Ja. Und die fallen nach unten ins Wasser und es gibt scheinbar eine Explosion. Und dann ist der Soa fällt halt sterbend in dieses Wasser. Also, weil der Bock ist ja vorher gestorben und die Schlange hat jetzt den Soa gebissen. Mhm. Und in wie Lynn darauf reagiert, Soa scheint ursprünglich ein Gott oder der Gott Eternias gewesen zu sein. Mhm. Also, das scheint eine Gottheit zu sein und nicht einfach nur die Form der Sorceress. Mhm.
Ja, ich konnte mir nicht so richtig einen Reim drauf machen. Ich konnte mit dieser Rückblende oder mit dieser Vision irgendwie nicht allzu viel anfangen.
Naja, und diese Vision, die Linda hat, dass diese Schlange, ich konnte mir auf die Schlange keinen Reim machen, muss ich sagen. Also die Farbe wird irgendeine Bedeutung haben, aber vielleicht weiß das irgendwer von den unseren treuen Hörern und schreibt es uns in die Kommentare oder bei Twitter oder so, dass diese Schlange eine Gottheit tötet.
Ja.
Einfach so. das überzeugt Lynn halt noch mehr, alles zu vernichten. Also die will halt wirklich alles vernichten, weil alles Chaos ist. Ne? Sie hat mit Preternia angefangen und es gibt keinen Plan im Universum, also wird einfach alles vernichtet.
Ja. Und da hatte ich am allerdollsten von allen Momenten in der Serie das Gefühl, ah ja, das war eben so ein Thanos-Moment für mich, dass jemand sieht, ah, im Universum ist einfach grundlegend etwas falsch und man muss etwas dagegen tun. Thanos hat es nicht ganz durchgezogen zunächst und hat gesagt, so die Hälfte wird zerstört, um Leid zu beenden. Und Evelyn scheint das ganz durchzuziehen, keine halben Sachen machen zu wollen. Sie sagt, ja, wenn schon alles Chaos und sinnlos und Leere und Schmerz ist, dann hören wir doch mit allem auf. Das ist doch besser für alle, das ist doch die Erlösung.
Das stimmt. Und dann gibt's wieder eine sehr, sehr gute Unterredung mit Beastman, ne? Und Beastman sagt dann zu ihr, dass niemandem bestimmt sei, das Universum auf diese Weise zu sehen, wie sie es gesehen hat.
Er warnt sie eigentlich davor, ne?
Ja, genau. Er warnt sie und am Ende, also Lynn und Beastman steigern sich in dieses Gespräch immer weiter rein und Lynn fängt auch an, Beastman zu drohen und am Ende sagt er, dass sie mittlerweile genau wie er geworden ist. Und damit meint er eindeutig Skeletor.
Ja.
Eigentlich wollte er, dass sie es übernimmt, weil er ihr, ne, du hast es in der ersten Folge auch gesagt, im Prinzip hörig ist, eine Art Leibwächter von ihr und jetzt bereut er es wahrscheinlich fast schon, dass er sie darauf angesetzt hat. Und jetzt kommen wir nämlich in den Bereich, wo der Plan, den Adam sich ausgedacht hat, in die Tat umgesetzt wird.
Genau, die beiden erreichen jetzt auch wieder Castle Grayskull.
Nicht nur die beiden, genau, die beiden.
Genau, die beiden jeweils auf ihren Reittieren, auf Battlecat und Pantor, der hier endlich mal in Erscheinung tritt.
Ich meinte aber auch noch die anderen beiden, weil Teela und Andra dringen nach Castle Grayskull durch das Abwassersystem ein.
Du hast recht. Also es gibt, genau, die sind sich mal wieder getrennt. Also während Adam und Cringer und Skeletor und Pantor in den Thronsaal marschieren, schleichen sich Andra und Teela in die Katakomben von Castle Grayskull, die irgendwie cool aussehen, finde ich übrigens. Die haben mir gut gefallen. Ich weiß gar nicht so genau warum, aber die sehen irgendwie geil aus. Und ja, erstmal liegt aber, glaube ich, das Augenmerk auf Skeletor und Adam, die da im Thronsaal sind.
Mhm.
Und es ja zunächst mit Adams Plan versuchen möchten, nämlich mit Evelyn zu reden.
Ich glaube, diese ganze Redenummer, diese ganze Redenummer ist ja auch nur Ablenkung.
Ja, ja, klar, damit die anderen ungesehen in die Katakomben eindringen konnten.
Genau.
Ja. Klar, und sie stellen ja auch relativ schnell fest, dass sie da mit nicht allzu weit kommen. Das finde ich aber hier auch wieder ganz, ganz cool, als Skeletor dort den Thronsaal betritt. Ich glaube, er sagt sowas wie, Lenny, schau mal, wer da ist. Und damit meint er natürlich Pantor. Und sie sagt dann nur so ganz süffisant so, ich war schon immer eher so der Hundemensch.
Guck mal, und ich wusste doch, warum ich Lynn sympathisch finde, als coolen Charakter bezeichne. Ich bin ja auch eher so der Hundemensch.
Ja, gut. Aber so ein lilaner Panther?
Ja, okay, einen lilanen Panther würde ich wohl nehmen. Mit dem könnte ich morgens immer zur Arbeit reiten.
Also das ist ganz geil und es kommt dann natürlich auch wieder zu immer epischer werdenden Kämpfen und es kommen dann auch wieder so geile Sprüche irgendwie, wo Lynn dann sagt, meins ist größer, also Skeletor bringt natürlich auch ein Schwert mit. Und
bringt nicht Adam. Adam bringt ein Schwert mit.
Ja, stimmt.
Ja, stimmt. Adam.
Adam hat das Schwert dabei, auch schon kein kleines Schwert. Aber auch, dass jetzt Evelyn als Frau sagen kann, haha, meins ist größer, ist halt auch einfach geil, ne?
Das stimmt. Das ist ganz geil.
Sehr, sehr cool.
Also man merkt total, Evelyn ist sich so sicher. Ich meine, sie ist ja auch viel mächtiger als die beiden, ja, ne? Also, das ist einfach, die spielt mit denen eigentlich, ne? Das ist so. Und in den Katakomben parallel treffen Andra und Teela auf unter anderem Spycore, auf Webster, auf Clawful und auf Blade. Mhm. Die Figur aus dem Kinofilm, das fand ich sehr, sehr cool, dass man den nochmal gesehen hat, auch wenn es nur ganz kurz war. Das war sehr geil.
Ja. Und ja, mit denen schlagen sich da so ein bisschen rum und schaffen es ja auch, die zu besiegen. Die landen dann da irgendwie in der Kanalisation und werden weggespült. Aber es ist ein ganz cooler Kampf, finde ich. Also gerade Spycore mit seinen ja, scheinbar unendlichen was sind das, Nägeln oder so, die er da verballern kann, ist schon ganz geil. Und auch Webster ist ein cooler Charakter eigentlich.
Ja, ja, ich finde Webster eigentlich auch cool. Also hier, die werden halt alle ein bisschen verschenkt.
Ja, ja,
ne?
Die werden ziemlich, sehen ziemlich alt aus.
So alt sehen die gar nicht aus. Die sehen erst alt aus, als Duncan mit dem Orlax um die Ecke kommt. Ja,
stimmt.
Weil der, wie auch immer Duncan das gemacht hat, der hat sich irgendwie als Skeletor bei ihm gewesen ist, hat er den Orlax gequält und dann hat sich Man-at-Arms ein bisschen um ihn gekümmert. Ja. Und jetzt scheinen die beide dicke Buddies zu sein. Ja,
steht hier bei mir auch in der Liste, Duncan und Orlax gleich Buddies.
Ja, und der schnappt sich halt die vier oder zumindest nacheinander und schmeißt die dann ins Wasser und ja, dann gibt's ein Wiedersehen mit Daddy, ne? Ja,
sehr cool.
Auf jeden Fall, das ist super geil. Ja, und dann geht's halt im Thronsaal weiter, da wird wieder gekämpft, da wird gezaubert und ja, das ist alles so, Action, Action, Action. Also ist coole Action. Mhm. Man hätte es aber auch zwischendurch ein bisschen kürzer halten können, finde ich.
Ging mir genauso.
Sie überspannen den Bogen an der einen oder anderen Stelle. Ja.
Das meine ich von mit immer epischer, es wird halt immer verrückter, immer größer, immer mehr, immer länger.
Da hat's mich zwischendurch auch ein bisschen verloren, als dann so die Verhältnismäßigkeiten irgendwann anfingen auseinander zu driften. Also so zwischen Faustkampf und so Lichtstrahlen, Energiestrahlen und Schwertern und dann aber Aussagen wie ich kann Raum, Zeit und Existenz und so beeinflussen oder dafür sorgen, dass sie aufhören. Dann fehlte mir so ein bisschen die Erdung. Also, was will jemand mit einem Faustschlag bitte ausrichten, wenn jemand anders sagt, ich kann die Existenz als solches einfach mal annullieren? Gut, wir sind noch nicht beim Apex angekommen, aber es entwickelt sich ja nach und nach in die Richtung. Was soll dann bitte ein Faustschlag oder ein Tritt?
Diese Kämpfe erinnern mich.
Dann hat's mich etwas verloren.
Diese Kämpfe erinnern mich ein ganz bisschen an die Kämpfe zwischen bei Family Guy mit dem Hahn.
Dieses nicht enden wollende. Okay, aber also ein bisschen, also es passieren ja hier aber trotzdem noch manchmal coole Sachen zwischendurch, wie Skeletor mit seinen Teleport. Also dieses Portal-mäßige, diese Portale, die er aufmachen kann, was er damit so macht. Und eine krasse Szene ist auch wieder, wie Pantor auf Evelyn zurast und sie anspringen will und sie verwandelt ihn in Stein, er fällt auf den Boden und zerbricht einfach.
Ach, stimmt, er ist tot.
Ja. Und Skeletor rastet halt in dem Moment völlig aus und schreit sie an und sagt, dafür bringe ich dich um. Und ich denke so, haben wir jetzt gerade tatsächlich etwas gesehen, was Skeletor liebt?
Ja, ja, genau. Stimmt, ja.
Also da retten sie dann wieder so die Momente so ein bisschen. Ansonsten hätte der ein oder andere Kampf oder gerade dieser Kampf auch wieder ein bisschen kürzer ausfallen können.
Ja. Haben wir schon über Pickboy und Goldman gesprochen?
Nee, die kommen jetzt, weil es geht nämlich tatsächlich wieder in die Kanalisation. Tila will Man-at-Arms den planen, also ne, die wollen sich austauschen und hey, Papa, du bist wieder da, bla bla bla. Und dann kommen halt Goldman und Pickboy und Tila sagt, und das finde ich so geil, was Handlanger angeht, sind wir auf einem Tiefpunkt.
Ja. Perfekt.
Und dann will Goldman die irgendwie beleidigen und sagt, ich kann keine Wortspiele, töte sie.
Ach ja.
Was sagt er im Englischen, Philippe?
Sowas wie, ach ja, und du siehst aus wie, ach ja, du bist, we don't do puns.
Ganz großartig. Kennt ihr die Geschichte von Pickboy?
Ja, aus dem Film.
Nee, ich nicht, erzähl.
Da gab's, als der Film 87 gedreht wurde, gab's ein Gewinnspiel, ich weiß nicht genau wo. Ich hätte es vielleicht vorher recherchieren sollen, ähnlich wie ich zu Wunder recherchiert habe. Gab's ein Gewinnspiel für den Film. Ein Kind, das dieses Gewinnspiel gewinnt, bekommt eine Rolle im Film. Und dann war halt die Frage, okay, wie bringst du jetzt ein Kind in diesem Film um? Und dann hat er einfach ein Kostüm gekriegt, nämlich Pickboy. Und das wurde auch gedreht. Es gibt auch Bilder vom Set, wie dieser Junge in diesem Kostüm am Set ist, mit so einem Speer oder so. Das hat's aber nicht in den Film geschafft. Vielleicht wurde auch nicht alles gedreht, weiß ich nicht genau. Auf jeden Fall, es gibt Bilder davon. Und den haben sie jetzt in dieser Serie wieder aufgenommen. Das finde ich halt auch ganz, ganz großartig.
Auf jeden Fall. Richtig cool.
Genau. Die werden aber auch relativ schnell abgefrühstückt. Ne, werden sie gar nicht, ne? Die können sich relativ gut halten. Ja. Was rede ich denn da? Andra hält die dann auf. Tila und Duncan können sich aussprechen, so für einen Moment. Mhm. Und Tila hat Zweifel, ob sie Sorceress werden kann. Und weil sie ja nicht mal hinbekommen hat, die Eternians zu rufen. Und Duncan sagt daraufhin, doch, das hat wohl geklappt, ich habe dich gehört. Und das bringt Tila dann dazu, endlich an sich zu glauben. Und dann macht sie sich auf den Weg in die Katakomben, um Sorceress zu werden. Mhm. Und dann sind wir wieder draußen, vor der Burg. Und die Armee taucht auf. Die Armee von König Randor, der übrigens genauso wie in der allerersten Folge Faker auf Stridor, mhm, ist jetzt Randor auf Stridor. Und dieser Huf, ja, des Roboterpferdes, wie das so auf den Boden stampft, das sieht genauso aus. Also ist wahrscheinlich auch genau dieselbe Sequenz. Aber irgendwie cool, dass sie es nochmal verwendet haben.
Ja, total. Und offenbar wurden die Hilferufe von Tila an die Völker Eternias doch gehört, denn plötzlich tauchen da die ganzen Bienen auf und so ganz viele Stratosse und noch irgendwelche anderen Massen von Eternia-Bewohnern. Und ja, die wollen sich jetzt dort der Evelyn und ihren Mannen entgegenstellen. Und
naja, noch gibt's keine Mannen. Die wollen sich erstmal nur Evelyn und ja, so ein Speaker entgegenstellen. Das ist ja alles noch machbar, ne? Also Evelyn vielleicht nicht, aber. Ja, und Tila kommt bei der Quelle der Transformation an und dort wartet schon oder taucht auf der Geist ihrer Mutter tatsächlich. Mhm. Und da gibt es eine Unterredung zwischen den beiden. Mhm. Und sie erzählt ihr, dass sie halt ihr sterbliches Leben aufgeben musste, um im Lichte Soas wiedergeboren zu werden. Mhm. Ja, die Tila ist da nicht so begeistert von und warum sie abgehauen ist und macht ihr halt schwere Vorwürfe, dass sie ohne Mutter aufwachsen musste. Und die Sorceress sagt ja, aber hey, ich war immer da. Ja. Ich war immer da. Und das fiel mir ganz schwer und die Sorceress nimmt ihre Hand. Genau, aber die Sorceress sagt ihr auch noch, dass Tila sich darüber bewusst sein soll, dass wenn sie in das Wasser steigt, dass sie auch zu Sorceress wird und dass sie dann das Schloss nicht mehr verlassen kann und sie das nicht einfach nur so machen soll. Und dann kommen wir nochmal in den Thronsaal. Adam und Skeletor kämpfen immer noch gegen Lynn.
Ja.
Und dann verwandelt sie Beastman in so eine Art Battlecat. Das fand ich auch ja, total stimmt, krass.
Ich frag ihn noch, ne, ob er heute lieber Beast oder Mensch sein möchte. Oder Mann.
Ja, genau, das hat sie ihn vorher mal gefragt irgendwie. Mhm. Und dann sagt er ja, hier, heute will ich Beast sein. Genau, ja. Und dann verwandelt sie ihn. Das ist auch total abgefahren.
So ein bisschen wie einer von diesen Ghostbusters-Hunden sieht er aus.
Ja, stimmt, stimmt.
Sehr bullig und ja, auf allen Vieren.
Ja, und dann mit ihrer Macht hält Evelyn dann Skeletor fest. Mhm. Und die haben eine Unterredung. Und Lynn ist ihm halt klar, sowas von klar überlegen. Und da kommt halt wieder so das vorher halt angedeutet wurde. Lynn redet davon, dass Skeletor sie gedemütigt hat, dass er sie misshandelt hat. Und das ist schon ganz schön krass. Skeletor sagt dann noch zu ihr, dass er sie geliebt hat. Und Lynn sagt, du bist gar nicht fähig zu lieben. Und da denke ich dann auch, ist das Skeletors Versuch, irgendwie da rauszukommen? Oder glaubt er wirklich, dass er Lynn geliebt hat?
Tja, wahrscheinlich war es nur ein Versuch.
Ja, wahrscheinlich. Das
ist alles nur ein Versuch von Seiten Skeletors.
Ja. Außer das mit
Pantor. Ist ja konsequent.
Außer mit Pantor, da wird stimmt. Ein bisschen menschlich.
Ja, das stimmt.
Ja, das stimmt. Das
zeigt der echte Gefühle.
So, nachdem wir die Mutter der Sorceress gerade eben nochmal gesehen haben und da hatte ich eigentlich nicht mehr mit gerechnet, kommt Evelyn jetzt zu einer weiteren Handlung, die dafür sorgt, dass wir noch jemanden wiedersehen, nicht wahr?
Oh ja. Die holt sich nämlich auch Hilfe.
Ja klar, komm, sie steht ja eine ganze Armee auf den vor Grayskull. Ja,
das fand ich auch ganz geil, dass der auch nochmal auftaucht. Und zwar holt sie sich Scareglow zur Hilfe mit seiner untoten Armee. Scareglow ist natürlich ein geiler Charakter und wäre schade drum, wenn der nur in der einen Folge im ersten Teil mal hätte auftauchen dürfen. Insofern cool, dass er da hier nochmal ein bisschen Zeit bekommt.
Ja, sie macht die Tore zu Subternia auf, ne? Und da kommt Scareglow raus. Und er nennt sie dann auch das erste Mal tatsächlich namentlich Godlin.
Ah, okay, da war das. Ah, alles klar. Ja. Sehr, sehr cool.
Und dann ist die Folge auch schon zu Ende, ne?
Aber nicht nur Scareglow kommt aus Subternia wieder zurück.
Aber wer noch zurückkommt, erfährt man erst in der 5. Folge.
Genau.
Man merkt sehr, dass es auf das Ende zugeht. Wieder einmal.
Es wird groß. Es geht um alles. Ja,
und wieder einmal die stärksten Szenen mit Lin, ne? Und dann sind wir in Folge 5.
Wie heißt die auf Deutsch?
Die heißt Alles inklusive.
Das ist ein ganz merkwürdiger deutscher Titel.
Auf Englisch dann Comes with everything you see here.
Okay.
Ergibt ein bisschen mehr Sinn und man sieht noch, also man sieht immer noch die Anspielung auf quasi, was ist alles in der Packung enthalten.
Ja, aber, der deutsche Titel ist echt nicht so gut.
Ja, bisschen unbeholfen.
Ja.
Allerdings. Und die Folge startet dann auch damit, dass Teela in das Wasser steigt.
Und da zeigt sich auch mal wieder die sehr gute Qualität und das sehr gute Design der Serie und wie sich das niederschlägt in den Animationen und Effekten. Das gefällt mir wirklich sehr, sehr gut. Sieht richtig cool aus, diese ganzen, diese Verwandlungsprozess im Prinzip. Das sieht echt, echt cool aus.
Ja, und sie hat dann ja nochmal so einen Schnelldurchlauf dieser Vision, die auch Evelyn gesehen hat. Also mit der Schlange, die Zoa beißt und Zoa fällt ins Wasser und explodiert. Also es gibt eine Explosion.
Genau, das hatte ich ja in der ersten Hälfte auch schon gesagt. Dieser Mix aus diesem klassischen Cartoon und dieser modernen CGI-Ästhetik, das funktioniert einfach total gut, finde ich.
Das stimmt. In der Serie funktioniert das fast immer richtig gut. Es gibt so ganz wenige Szenen, wo ich gedacht habe, nee, aber das ist schon echt gut.
Also da bin ich jetzt ein bisschen nörgelig, da falle ich jetzt mal aus der Reihe. Weil ich manchmal das Gefühl habe, dass zum Beispiel im Vordergrund, also im Vordergrund sieht man dann, wie klassisch so immer auf 2 animiert wird, also 12 Bilder in der Sekunde und im Hintergrund sind aber Computeranimationen gleichzeitig, die dann mit mehr Bildern animiert sind und dann fällt das umso mehr auf, also dann sieht man die Diskrepanz, da stoße ich mich ein bisschen dran, wenn das passiert, aber ansonsten finde ich die Animationen für sich total cool und eigentlich bin ich als Anime-Fan so, dass ich mich schnell mal an amerikanischen Designs störe, aber bei der Serie überhaupt gar nicht. Das haben die richtig gut gemacht und deswegen finde ich auch das Character-Design und so das Handgemachte eigentlich auch ganz gut. Das ist eben nur die Mischung.
Die Serie hat ja aber auch sehr Anime-Look irgendwie, oder?
Also schon, ja.
Ja, doch schon. Ja, finde ich schon. Also klar, man merkt schon, dass es eine Ami-Serie ist, aber es ist auch definitiv von Anime inspiriert.
Ja, das merkt man.
So, und während draußen vor Grayskull die Schlacht tobt, man sieht da auch diverse Kampfszenen, Marlena rettet den König, Marlena fliegt im Talon Fighter, sie ist ja schließlich Astronautin und Pilotin und rettet den König. Die haben sich übrigens in der letzten Folge ausgesprochen, das haben wir gar nicht erwähnt, die sind wieder zusammen, die sind wieder ein Paar. Und im Thronsaal kämpfen Skeletor und Adam mit Cringer weiter gegen Godlin und Beastman. Und da ist dann das x-te Mal oder das nächste Mal, dass Adam von Skeletor gerettet wird. Das ist, Tobi, du hast das schon gesagt, immer ein bisschen weird zu sehen, wenn Skeletor Adam rettet. Oder, ne? Das ist irgendwie schon komisch.
Ja, total.
Und dann, Philippe, du hast es schon angedeutet. Dann sind wir wieder draußen. Scareglow steht über König Randor. Und dann kommt ein Schal, ein roter Schal, der die Axt von Scareglow zurückhält, bevor sie König Randor töten kann. Und wer ist wieder da?
Der kleine Trollaner.
Richtig.
Ja, das ist
Orkus,
das ist
wieder
cool.
Da.
Also das ist wirklich cool. Da freut man sich wirklich richtig, weil man ja im ersten Teil das ja gar nicht so richtig glauben wollte, dass Orko jetzt wirklich sich da geopfert hat und tot sein soll. Und das meinte ich vorhin ja auch mit diesen Wendungen, die permanent irgendwie kommen, dass man sich eigentlich immer erstmal gar keine Sorgen machen braucht, weil meist das letzte Wort da noch nicht gesprochen ist. Und so auch hier, Orko ist also wieder da, denn mit dem Öffnen von Subternia konnte auch Orko wieder auferstehen, sozusagen. Und ja, mischt da ordentlich mit.
Ja, aber so richtig. Ich meine, der ist ja nicht nur einmal da, der ist gleich dreimal da am Anfang.
Genau, ne? Der ist im Palast, der ist vor dem Palast.
Und in den Katakomben.
Und er ist halt auch nicht mehr der trottelige Zauberer, dem alles misslingt, sondern er scheint in der Zwischenzeit ordentlich dazugelernt zu haben und ihm gelingt alles und er kann also den Scareglow da mit Leichtigkeit einfach besiegen. Und zwar auch auf eine coole Art, die man schon aus der ersten Folge kennt, glaube ich, ne? Mit dieser Kugel, mit
Ach so.
Dieser Blase.
Ja, genau. Wo er Cringer aus Versehen drin einschließt.
Ja, genau, da ist er ja noch der alte Orko, dem alles misslingt, und da schließt er Cringer in so eine Blase ein und fast würde er da dann ersticken. Und das Gleiche macht er jetzt mit Scareglow auch und ja, schafft es ihn dann da irgendwie loszuwerden. Das ist sehr cool.
Mhm. Aber noch spannender ist ja eigentlich, wie er gegen Lynn kämpft.
Ja.
Also er kämpft ja gleichzeitig gegen Lynn und Scareglow und gibt auch noch Andra und Duncan den Zauber da ja noch einen Ausgang daher. Ja,
stimmt.
Also alles, was er vorher die Jahre trottelig gewesen ist, ist er jetzt so richtig mächtig geworden. Ja. Und er versucht ja, also Orko versucht ja, Lynn auch mit Worten davon zu überzeugen, dass sie gar nicht böse ist. Sie ist nicht böse geboren, sagt er ihr. Und dann greift er mit seinem Schal nach dem Schwert, also die tänzeln da so ein bisschen um sich herum, Evelyn versucht ein paar Mal ihn zu treffen, und dann greift er mit seinem Schal nach dem Schwert, schleudert es in die Luft, und Adam fängt es aus der Luft und sagt die Worte.
Und das ist ein echter Gänsehautmoment, habe ich mir hier notiert.
Auf jeden Fall.
He-Man is back. Da.
Avengers Assemble.
Sehr, sehr geil. Auch wieder der wunderbare Score, der hier rauskommt. Also ganz, ganz großartige Szene.
Aber He-Man behält die Macht nicht für sich, ne? Ja. Na klar verwandelt er Cringer in Battlecat, aber er verwandelt Skeletor auch wieder in Skelegott. Ja. Und Skeletor ist davon total überrascht und He-Man sagt dann zu ihm, ich möchte einfach, dass du weißt, wie es sich anfühlt, das Universum zu retten. Ja, und dann, das wird dann halt sehr, man schneidet viel hin und her, man ist dann draußen wieder vor Schloss Grayskull und Man-at-Arms, Duncan, gibt dann Andra sein Arm, Lasergerät, also seine Laserwaffe, die er auf dem Arm geschnallt hat, und schnappt sich seine Keule und sagt, ich habe alles, was ich brauche, und fängt an, auf die einzuschlagen. Ja,
Seite an Seite mit dem König.
Genau, Seite an Seite, das ist super cool. Und währenddessen hat Teela in der Quelle der Transformation eine Vision ihrer Mutter. Noch einmal. Und die haben nochmal die Möglichkeit, sich auszutauschen. Und sie unterhalten sich dabei halt über die Aufgabe und das Opfer der Sorceress. Teela sagt das ist so ein Kniff. Teela sagt dann, nee, komm hier, ich habe das jetzt alles verstanden. Du hast alles aufgegeben, aber die Sorceress muss sich gar nicht trennen. Die Sorceress muss nicht loslassen. Die Freunde der Sorceress, die Freunde sind die Stärke. Mhm. Die beiden umarmen sich, die Sorceress löst sich auf. Teela will als Sorceress nicht nur die Macht, sondern auch Eternia beschützen. Und sagt dann, den Satz finde ich cool, wir haben die Kraft.
Das habe ich mir auch aufgeschrieben.
Das fand ich super gut. Ich weiß aber nicht, was ich davon halte, dass Teela für sich beschließt, also, nee, ich bin jetzt der Sorceress, aber für mich gilt dieser, ich muss in der Burg bleiben.
Nicht. Ich find's cool. Jo.
Ja?
Ich find's gut. Also das.
Erzähl mal.
Ich find's erstmal wieder eine Wendung, wieder überraschend erstmal. Das fand ich einen coolen Moment, das reiht sich da ja ein in diese ganzen vielen anderen Wendungen und gibt Teela auch nochmal eine Spur von nicht mit mir, warum denn, ne? Warum nicht einfach beides? Ha. So. Und wenn es dann tatsächlich auch mal weitergehen sollte mit einer zweiten Staffel, dann gibt es natürlich auch Teela einfach viel mehr Reichweite und viel mehr Raum, sich da weiter auszugestalten. Und insofern finde ich es eigentlich cool, mich stört es überhaupt nicht.
Philippe, was sagst du dazu?
Ich hatte das Gefühl, irgendwas verpasst zu haben, so warum kann sie das? Wo ist die tiefere Erklärung? Also bei Orko habe ich mich erst kurz gewundert und dann wurde erklärt, ja klar, stimmt, das Tor nach Subternia wurde geöffnet, ja natürlich ist er wieder da. Und da fehlte mir so diese, okay, innerhalb der inneren Konsistenz, also innerhalb der inneren Logik der Erzählung ist das richtig, sondern wir haben uns das jetzt so ausgedacht, weil. Und dann fehlte mir da so ein bisschen die Begründung, warum das geht.
Ich sehe das tatsächlich genauso. Ich finde auch, dass das irgendwie, also da kann ich dann die Hater, die Teela als Mary Sue bezeichnen, kann ich dann sogar verstehen, in dem Fall, in diesem Fall, in diesem einen speziellen Fall, warum kann sie das einfach so bestimmen? Das gilt nicht für mich. Für mich gelten die Regeln nicht. Ich bin die, die raus kann. Entweder, weil sie besser ist als die alte Sorceress, was sich aber ja nie angedeutet hat, oder weil die alte Sorceress es nie versucht hat. Mhm. Ich verstehe es nicht so richtig, muss ich gestehen. Und ich weiß auch nicht, wie ich es finde. Und irgendwie denke ich auch, okay, wenn du die Sorceress bist und sehr mächtig und nicht aus der Burg kannst, dann brauchst du deinen Champion, der draußen aufpasst. Aber wenn du selber raus kannst, wofür brauchst du dann noch den Champion?
Das ist ja ein bisschen so wie mit dem fehlenden Schwert. Also als Adam die Worte spricht, ohne das Schwert. Es war ja auch bisher oder bis dahin immer nur beides gleichzeitig möglich. Die Verwandlung funktioniert nur mit dem Schwert und den gesprochenen Worten. Und plötzlich haben sie auch das irgendwie so ausgehakt oder ausgehebelt. Und er kann auch plötzlich zu He-Man, wenn er auch Savage He-Man werden, ohne das Schwert.
Aber es wurde ja vorher nicht gesagt, du kannst nur mit dem Schwert verwandelnd werden.
Nee, es wurde
das
nicht
wurde
ausgesprochen,
ja. Nicht so explizit gesagt, aber in der Serie wurde mehrfach explizit gesagt, die Sorceress hat die Arschkarte, die muss in Grayskull bleiben.
Aber für mich war auch das mit dem Schwert, also dass das Schwert dazugehört, um sich zu verwandeln, war für mich auch gesetzt. Also da hat es keinen gebraucht, der das ausspricht.
Ja, das war für mich auch tendenziell gesetzt, aber es wurde nie so explizit gesagt. Das war für mich, das habe ich mir zusammengereimt, du brauchst das Schwert, um dich zu verwandeln, okay, der Champion braucht es nicht, wurde im Nachgang erklärt, okay, ich habe mir das vorher zusammengereimt. Der Champion braucht das Schwert nicht, das wurde aber erklärt. Aber verdammt nochmal, die Sorceress, es wurde erklärt, die Sorceress muss in der Burg bleiben. Das wurde sogar Evelyn erklärt. Es wurde am Anfang in der Rückblende erklärt. Evelyn wurde es noch mehr erklärt. Mehrfach wurde es in der Serie gesagt und Teela muss es nicht mehr. Fand ich komisch.
Ich kann es verstehen.
Und es gibt keinen anderen Nachteil. Wenn Adam ohne Schwert die Worte ausruft, dann hat er keine Kontrolle. Das ist dann ein Nachteil. Ne, dann wird das ausbalanciert. Also dann ist es nicht imbar und nicht OP, sondern dann hat man eben einen Nachteil, einen Malus. Welchen Malus hat Teela?
Das wissen wir noch nicht. Wer weiß. Vielleicht kommt da noch
was. Stimmt, das wissen wir noch nicht.
Vielleicht kommt
können wir jetzt ein bisschen rumhaten, bis wir dann unter die Nase gerieben bekommen, was in der zweiten Staffel kommt. Ja, stimmt.
Also ich gebe euch da auch recht, es ist auch ein bisschen merkwürdig. Ich finde es auch ein bisschen komisch. Aber ich finde das Ergebnis trotzdem irgendwie cool. Also schafft für Teelas Rolle einfach noch ein bisschen mehr Raum, auf den ich gespannt bin, wenn es denn noch eine zweite Staffel gibt. Und ob dieser Raum vielleicht nicht auch verknüpft ist mit einem Malus, den wir jetzt noch nicht kennen.
Okay, ja, okay. Wenn das noch passieren sollte, dann habe ich nichts gesagt. Und jetzt kommen wir dann auch dazu, Tobi, du hast es schon gesagt, Orko besiegt Scareglow, Battlecat, Cringer ist ja jetzt Battlecat, Battlecat schmeißt den Battlecat Beastman in Abgrund vor Grayskull und dann passiert der Apex. Mhm. Und Evelyn geht in den Apex. Mhm. Und dann taucht Teela als Sorceress auf.
Ja. Und dann gibt's wieder einen epischen Kampf.
Genau, dann gibt's ein erstmal, also das fand ich, das, okay, dafür war das ganz, ganz cool. Evelyn sagt sowas wie, ja, hier mit euch beiden, also meint sie He-Man und Skeletor mit euch beiden zu kämpfen, das hat ja Spaß gemacht, aber um die Sorceress zu besiegen, das ist ja ganz easy, ich muss ja nur das Schloss verlassen und fliegt dann halt aus dem Dach, was kaputt gegangen ist, als der Apex stattgefunden hat. Und Teela fliegt halt einfach hinterher und sagt, nee, nicht mit dieser Sorceress. Das war ganz cool und dann kämpfen die beiden so ein bisschen, fliegen ein bisschen umeinander, verwandeln sich in so eine Art Energiestrahlen. Dann gibt's eine Explosion und die beiden sind weg. Und jetzt, wo Lynn weg ist, was macht Skeletor?
Na, er schlägt sich natürlich wieder auf sein bewährtes Ufer und stellt sich gegen die Helden und gegen He-Man.
Es geht wieder nur, der Typ ist doch so doof, ey.
Er kann es nicht lassen.
Nee. Egal, ja. Ja, und während die beiden kämpfen, fliegt ein Talonfighter über das Schloss, über Schloss Grayskull, und da springt jemand raus, haut Skeletor um, und dabei handelt es sich um Ram-Man. Auch nochmal ein schöner Cameo-Auftritt, weil viel mehr ist es ja
sehr
nicht.
Sehr cool.
Auch gesprochen von?
Das weiß ich nicht.
Weiß ich nicht. Also im Deutschen irgendein Typ, aber im Englischen vielleicht irgendwer Spannendes.
Danny Trejo.
Ach, echt?
Ach, geil. Das ist geil.
Ah, okay.
Witzig. Da habe ich auch mit den Ohren geschlackert, als ich das gelesen habe, ja.
Ah, ist ja geil. Okay, cool. Ja,
witzig. Vor allem Ramen war für mich immer so der war jetzt nicht so ein schillernder Charakter unbedingt.
Nee, überhaupt nicht.
Er
ist
so eine Randfigur und die Figur sah auch nicht besonders geil aus. Und da war er so ein, naja, ein bisschen untersetzter Typ, sage ich mal. Aber hier hat er ja doch durchaus irgendwie eine wichtige Rolle. Er hat ja immerhin Skeletor hier oder Skelegott vertrieben.
Naja, vertrieben, er hat ihn umgehauen, ne?
Fand ich schon ganz cool.
Also, ja, okay. Ja, war cool. Und die beiden lassen dann Skelegott auch zurück, weil die den Leuten draußen helfen wollen. Und
er schmeißt dann He-Man ja noch so eine Flugscheibe zu.
Mhm, genau, die man ja auch schon in Preturn ja gesehen hat, ne? So ein ähnliches Ding.
Ja, das ist ganz cool.
Was mich auch wieder sehr an den Kinofilm erinnert hat, da reitet He-Man ja quasi oder fliegt He-Man ja auch auf dem Ding.
Und während draußen noch ordentlich gekämpft wird, geht's langsam aber sicher auf den Showdown zu, aber kurz noch erwähnt sei, während dieses Kampfes gibt's noch so eine bisschen befremdliche Szene, ich weiß gar nicht mehr, wie es dazu kommt, aber zumindest landet He-Man auf dem Talonfighter seiner Mutter.
Ja, er fliegt ja auf dieser Flugscheibe und schnetzelt sich dadurch so ein paar fliegende Viecher und ein großes fliegendes Viech schmeißt ihn von dieser Flugscheibe runter und wie so eine Fliege, landet er auf der Windschutzscheibe dieses Talonfighters.
Ja, ja. Sagt er, hi Mom. Und sie sagt dann irgendwie nur sowas, hey, sei pünktlich zum Abendessen wieder zu Hause oder sowas.
Und, ja, das fand ich auch ganz schön.
Also es funktioniert vielleicht mit den Guardians of the Galaxy und Thor, dass der da irgendwie an der Scheibe klatscht, festklatscht und dann gibt's ein paar lustige Momente zwischen Star-Lord und Drax und so. Aber mitten in der Schlacht um alles sind die ganz schön locker drauf.
Ja. Also grundsätzlich irgendwie ein ganz, ganz cool, dieser humoristische Tenor, der die ganze Serie über immer mitschwingt. Der belebt es ja auch ein bisschen. An der Stelle fand ich es ein bisschen übertrieben. Cooler war das schon, das, was Duncan gesagt hat. Da heißt es, glaube ich, während der Schlacht irgendwie, es gibt keinen sicheren Platz mehr. Sie sind in der Überzahl. Und er dann einfach nur sagt, doch ein...
He-Man meinst du?
Genau, doch einen gibt es hinter mir. Das fand ich ganz geil.
Das war ganz geil, ja.
Das war ganz cool. Das war schon sehr Captain America.
Auf jeden Fall. Fand ich. Sehr episch.
Oh, und jetzt kommen wir aber dazu, wie Teela gegen Godlin kämpft.
Ja, auch das
episch. Ja, super episch. Und sie versucht ja am Anfang, sie zu überzeugen, den Kampf und auch die Vernichtung zu beenden. Also die Vernichtung von allem. Evelyn will ja einfach alles vernichten. Und ja, das klappt halt nur so bedingt. Die beiden kämpfen halt gegeneinander mit Magie, schmeißen sich durch die Gegend. Also man merkt, die beiden sind super mächtig.
Ja.
Und also es gibt ja immer wieder, wie gesagt, was ich vorhin schon gesagt habe, Gegenschnitte. Ne, man kommt dann auch wieder in die Schlacht vor Grayskull. Skeletor taucht wieder auf, wo auch wieder ein paar coole Kampfanimationen sind. Und Skeletor, der ja einfach zurückgelassen wurde in der Burg, in Grayskull, sagt dann, das ist auch wieder so ein cooler Spruch von ihm,
niemand ignoriert mich.
Ja, im Deutschen sagt er, ich werde nicht gern ignoriert.
Ach so, okay.
Das ist super gut. Im krassen Gegensatz dazu, der Kampf zwischen Lynn und Teela. Lynn fesselt Teela. Also der Kampf ist halt viel, fühlt sich einfach ernster an. Ja. Nicht so flapsig. Und während Teela gefesselt ist, beginnt Lynn den Himmel zu verdunkeln. Also das passiert natürlich nicht so super schnell. Also auch dieser Kampf hätte vielleicht ein bisschen kürzer gehalten werden können, oder?
Ja, total. Es artet alles mal so ein bisschen aus.
Aber dann wird's halt geil, finde ich. Dann kommt wieder ein cooler Kniff, wie Lynn ist ja wieder total von sich überzeugt. Und Teela sagt dann zu ihr, glaubst du hast ausgesucht, wo wir hier gerade sind? Ich habe das ausgesucht. Und jetzt zeige ich dir die Vision.
Das ist so eine Sphäre für sich. Die sind da ja gar nicht irgendwie, wo alle anderen sind, mehr oder weniger, sondern.
Genau. In diese Explosion, wo die sich in Energiestrahlen verwandelt haben. Genau, das muss man natürlich dazu sagen. Die sind an diesem See aus der Vision.
Ja.
Auf dieser Ebene, da ist dieser See, wo Soa von der Schlange getötet wurde und ins Wasser gefallen ist. Teela sagt ihr halt, ey, ich habe ausgesucht, wo wir hier gerade sind. Glaubst du hast hier die Kontrolle? Ich habe die Kontrolle. Und dann zeigt Teela Lynn, wie die Vision, wie sie, wie Teela die Vision sieht. Und dann ist es halt nicht vorbei, als Soa in das Wasser fällt. Und es gibt diese Explosion gar nicht. Soa fällt ins Wasser, es klatscht und dann unter einem mega Farbenspektakel wird der Vogel, wird Soa als Gottheit wiedergeboren. Und Teela sagt dann auch zu ihr, ja, das Universum ist Chaos, aber es ist auch Liebe. Und Lynn sagt dann, es ist magisch. Und das ist schon echt ein cooler Moment. Mhm. Und dann gibt Lynn die Macht ab.
Ja.
Und das habe ich jetzt so abgehandelt. Das ist wirklich, das ist eine ganz, ganz tolle Szene.
All das, was so mit Lynns Entwicklung gewesen ist, also sie schaut in den Abgrund immer länger und immer länger und eigentlich schaut der Abgrund in sie hinein. Das wird jetzt so ein bisschen aufgehalten und Teela gibt ihr so das Urvertrauen wieder zurück, dass nicht nur alles Chaos und Schmerz und keine Ahnung was ist, um sie da ein bisschen rauszureißen aus dieser Abwärtsspirale. Ja.
Genau, es gibt da auch Liebe und es gibt halt, hey, das Universum ist magisch.
Ja, ja. Wie der Phönix aus dem See.
Ja, genau.
Also nicht Asche, sondern See.
Und parallel gibt's noch einen zweiten epischen Kampf, nämlich natürlich den zwischen He-Man und Skeletor. Denn Skeletor...
Naja, Kampf.
Ja, also oder es ist vielmehr so, Skeletor sieht jetzt im Prinzip die finale Konfrontation und möchte mit He-Man gerne kämpfen, um den...
Ja, er sagt ja auch so geil, He-Man und Skeletor gefangen in einem ewigen Kampf.
Genau, also er reitet da immer noch drauf rum, auf dieser Masche irgendwie He-Man besiegen zu wollen und will das jetzt endlich beenden, aber He-Man möchte nicht. Er hat keine Lust zu kämpfen. Und es gelingt ihm tatsächlich, Skeletor loszuwerden und der schmeißt ihn im Prinzip einfach weg. Weit weg.
So richtig weit.
Weit weg, also so richtig hinter den Horizont so ungefähr. Und dabei stellt er dann nochmal fest und schreit, dass es nicht um uns geht. Also er sagt wirklich, es geht nicht um uns, also um ihn und Skeletor.
Und das ist ja wohl ein Statement, oder?
Ja, also es relativiert ja im Prinzip alles, worauf diese ganze Serie aufgebaut ist in allen Folgen und
Handlungen. Es relativiert... Oder es sagt ganz klar, das hier ist nicht He-Man and the Masters of the Universe. Das hier ist Masters of the Universe Revelation.
Ja. Das ist sehr geil. Sehr schöner Moment.
Ja, ich finde das auch super.
Und
dann explodiert da irgendwie, also es kommt zu einer Explosion und daraus tauchen Teela und Evelyn wieder auf. Und mit ihrer Macht, mit ihrer gemeinsamen Macht bringen dann Teela und He-Man, die schließen quasi das Tor zu Subternia. Und die Armeen aus Subternia sind dann weg.
Ja. Und jetzt kommt wieder eine geile Wendung.
Ja. Das ist auch ein toller Moment.
Die Explosion, aus der Teela und Evelyn auftauchen, da trägt Teela Evelyn. Da
ja, merkt stimmt, man
schon
stimmt.
So ein bisschen, wie da die Verhältnisse wieder sind. Mhm.
Ja, auch das ist wieder hergestellt, genau.
Genau, ja, Evelyn hat ja die Macht abgegeben. Und Tobi, du hast es ja gerade schon angedeutet, da gibt's dann einen coolen Moment. Mhm. Als die das Tor schließen, da droht nämlich Orko. Also Orko muss dann natürlich auch gehen, weil Orko ja auch in Subternia ist, tot. Mhm. Und Teela tut das auch total leid und sagt, hey, das wollte ich nicht, Entschuldigung. Und Orko sagt, hey, ist schon okay, ich war klar, dass ich wieder zurück muss. Und dann macht's Evelyn.
Ja, auch sie greift hier in Dinge ein, die eigentlich nicht sein sollten. Aber sie schafft es und kann Orko einfach so festhalten und aufhalten und damit verhindern, dass er zurück muss nach Britannia.
Ja, und sie sagt dabei einfach nur, nicht dieses Mal. Ja. Und das zum Beispiel, das fand ich eigentlich auch, also wenn man es hier nicht mit unterschiedlichem Maß messen und so, aber das hat mich jetzt gar nicht gestört.
Ja, würde ich gerade sagen. Das fand ich okay. Auch da, das ist ja eigentlich auch sowas, wo jetzt jemand in etwas Unwiderrufliches eigentlich reinfuscht. Aber ja, auch das finde ich cool.
Das finde ich super. Ja. Lynn lächelt darauf und die Schlacht ist gewonnen, alle sind froh und dann gibt He-Man die Macht zurück.
Und das meinte ich ja vorhin oder auch schon ganz oft eben in der Aufnahme. Diese Momente, wo man sich denkt so, ach, wer weiß, was da noch kommt. Das muss jetzt noch nicht das Ende sein. So. Und hier ist es auch wirklich cool, weil das hat mich schon ein bisschen geärgert, dass Orko da so in der ersten Hälfte der ersten Staffel einfach so verschwindet. Weil dafür ist Orko einfach ein zu wichtiger Charakter auch, finde ich.
Ja, gut, die Sorceress hat's jetzt auch erwischt, ne? Also die.
Ja, aber meine Erfahrung speist sich ja aus den Hörspielen mit Masters. Das ist ja das, wodurch ich Masters kennengelernt habe. Und da war ja He-Man mit Teela, Man-at-Arms und Orko immer so eingespannt. Die haben ja im Prinzip die Abenteuer bestanden. In jeder Folge oder fast jeder Folge. Mhm. Und insofern ja, gehört Orko für mich da fest mit zum Ensemble irgendwie. Und ja, die Sorceress ist auch manchmal aufgetaucht irgendwie, aber hat ja in den Folgen eher immer so eine Nebenrolle gespielt. Insofern finde ich es cool, dass der so als für mich als alten oder Fan in Anführungszeichen der alten Garde wieder dabei ist.
So, wie löst sich das Ganze denn jetzt auf?
He-Man kriegt eine goldene Statue.
Ja, stimmt.
Vor die sich Einwohner Eternias stellen, um Fotos zu machen oder so.
Ja, auf jeden Fall davor zu posieren, ja, genau. Ja, ja.
Das fand ich ganz geil und auch die Statue sieht geil aus und auch Eternus sieht cool aus. Ja, die heile Welt ist wieder hergestellt irgendwie. Und Andra wird zum Man-at-Arms ernannt.
Mhm.
Das ist auch cool.
Ja, auf jeden Fall. Genau, und dann gibt's ein Feuerwerk. Mhm,
natürlich.
Weil, hey, Rando hat in der ersten Folge schon gesagt, wer mag denn kein Feuerwerk?
Genau, dann gibt's noch so eine kleine Zweisamkeit zwischen Teela und Adam.
Und das ist dann wirklich eine Zweisamkeit. Mhm. Und ich habe ja in unserer ersten Masters-Folge schon gesagt, dass He-Man so ein bisschen der Crush von Teela gewesen sein könnte. Und hier deutet sich das an, die beiden halten ja dann nochmal Händchen, ja, ne? Und Adam deutet ja auch an, nicht mehr He-Man sein zu wollen, nicht mehr so richtig. Ah, vielleicht geht's ja auch ohne. Und sie sagt, nee, vergiss es. Ich brauche He-Man. Ja. Und dann halten die beiden Händchen. Und dann könnte man denken, ist vorbei.
Nee, es kommen noch zwei Dinge.
Ja, zwei Dinge kommen noch.
Wir sehen eine quasi, ja, veränderte Evelyn, die alles von sich hat fallen lassen und ein neutraleres Outfit hat. Nicht mehr so auf mit spitzen Stacheln von sich fernhaltend gestylt ist, sondern lang wallendes offenes Haar und so. Mhm. Und sie lässt ihr Zepter liegen. Was ist das für eine Landschaft, wo sie das tut?
Das sieht irgendwie nach Trolla aus, oder?
Ich meine auch, ja.
Das weiß ich gar nicht, ja?
Also für mich sieht das sehr nach Trolla aus.
Okay.
Mit den ganzen schwebenden Ebenen, wo Gebäude drauf sind, das sieht für mich irgendwie, also so, wie man in dieser, als sie in Subternia sind und sie und Orko zusammen da diese Momente haben in dieser trollanischen Bibliothek. Also für mich sieht das sehr nach Trolla aus.
Okay, ich habe da irgendwie, habe nicht so drauf geachtet, aber ich habe da irgendwie die Mystic Mountains gesehen irgendwie. Wir werden es sicherlich noch erfahren.
Hoffentlich.
Dann sehen wir noch, wo Skeletor gelandet ist nach diesem super weiten Wurf.
Ja.
Nämlich bei der Sekte, die wir aus der ersten Hälfte der Staffel kennen.
Motherboard.
Naja.
Da wird er festgehalten von, wie heißen die denn? Ich kenne mich nicht so
Trap
gut aus
Jaw
mit den Charakteren.
Und Treeclops.
Ja, und er sagt ja vorher noch, er dreht ja so richtig steil, ne? Er dreht ja richtig auf und sagt, ihr Idioten, wenn ihr da gewesen wärt, dann hätte ich nicht verloren und so, ne? Also ist wieder so ein typischer Skeletor-Moment. Ja. Also alle gehören ihm. Und Treeclops sagt dann sowas wie, ja, hier konnten wir nicht wegen Motherboard und bla. Und ja, das ist euer Gott, bla, scheiß, hier mach ich kaputt.
Betet eure Stückchen an.
Und das klappt aber nicht. Und das ist so ein krasser Moment. Das ist der krasseste Moment oder einer der krassesten Momente der ganzen Serie. Dieser Schrein, der sieht ja irgendwie so ein bisschen wie ein Adler aus. Ja. So ein Roboteradler. Mhm. Der öffnet sich und ein weiblicher Roboter erscheint. Mhm. Und Skeletor sagt dann irgendwie, als wenn er das erkennen würde, das kann nicht sein, das ist unmöglich. Ja. Und
der Zuschauer weiß
der
auch nicht, was los ist.
Genau, der Zuschauer weiß es nicht und aus den Händen dieses Roboters kommen so Schläuche, die gehen in Skeletor rein und da kommt so eine schwarze Flüssigkeit, die vorher wahrscheinlich auch in diesem Kelch gewesen ist, den in der ersten Folge getrunken wurde. Und aus Skeletor wird eine Art Cyborg?
Ja, würde ich sagen, sowas.
Ja, er wird nanobotisiert.
Genau, und dann kommt der Cliffhanger, der dem Cliffhanger der ersten Staffel fast nicht nachsteht, der irgendwie am Kopf dieses Roboters geht irgendwie was auf und da erscheint ein Hologramm mit dem Logo der Wilden Horde.
Ja, sehr geil.
Und Ende.
Wow, wieder eine dieser Wendungen. Krass.
Ey, also das muss ich jetzt gleich mal sagen, ne? das Motherboard, ich habe in der ersten Folge von uns gesagt, so geil doof, ne? Ich habe es für zwei Sekunden wirklich Kacke gefunden und dann habe ich gedacht, nee, ist voll geil doof. Mhm. Und dass das Motherboard nicht doof ist, sondern dass das Motherboard irgendwie zur Horde gehört und dass das gar nicht so ein Kult ist, ja, Motherboard, wir machen irgendwas, Hauptsache die folgen uns, sondern dass das echt ist, dass das wirklich was ist, was die anbeten müssen, weil das Macht hat. Nie hätte ich das gedacht. Ich auch nicht.
Aber ich find's geil.
Fand ich ganz, ganz stark.
Ja. Wirkte erst wie so eine Wegwerf-Szene. So,
ja, voll.
Irgendwen trefft ihr auf eurem Weg, irgendein Hindernis, bla bla, ist nur Weg zum Ziel.
Aber auch gleichzeitig so absurd, dass man sich schon fragen kann, naja, würde man das jetzt so ausgestalten und sich sowas Absurdes einfallen lassen, wenn es nur so Wegwerf-Content ist? Das ist ja schon sehr speziell.
Gute Frage.
Das ist
ja schon, man am sehr Ende speziell. Eines Besseren belehrt, ja.
Ah, geil.
Ja, und da, Tobi, dann nehme ich das auf, was du gesagt hast. Vielleicht kommt ja, wenn denn eine zweite Staffel kommt, ich hoffe es nach dem Cliffhanger sehr, noch eine Erklärung. Vielleicht hat Thieler irgendwelche Nachteile dadurch. Keine Ahnung.
Ja, sehr geil. Also da war ich auch wirklich sehr, sehr überrascht. Also auch, also jetzt Skeletor am Ende nochmal auftaucht, okay, der kann ja nicht einfach weggeworfen werden und dann bleibt man irgendwie im Unklaren, was mit dem passiert. War ich jetzt nicht so überrascht, dass er nochmal auftaucht und auch, dass er sich da vielleicht bei seinen Schergen wieder einschleimt. Ja, okay, kann man auch irgendwie noch nachvollziehen, aber dass die ihn nun plötzlich sich quasi gegen ihn stellen und zum Teil ihrer Motherboard-Sekte machen, indem sie ihn da zum Cyborg umbauen und dann auch noch Hordak auftaucht, beziehungsweise das Hordak-Symbol, das fand ich schon krass.
Ja, das war richtig krass, das war auch richtig geil. Also, hui, Fazit, super gute letzte Folge, ne?
Ja.
Lin wird geläutert. Ja. Ich hoffe, wir haben sie nicht zum letzten Mal gesehen. Wie gesagt, das Einzige, diese Regeln der Sorceress, das weiß ich nicht, das finde ich nicht so geil. Das ist so, warum ich Superman langweilig finde, weil einfach zu mächtig, unbesiegbar.
Ja. Das ist dann einfach Deus Ex Machina. Also irgendwie, wir wollen das jetzt so, weil wir wollen.
Aber es passt irgendwie, finde ich, ganz gut zu so vielen Punkten in der Serie. Also all diese Wendungen, die ich jetzt irgendwie so ein paar Mal erwähnt habe, sind ja immer Auswege aus vermeintlich aussichtslosen Situationen, mit denen man sich eigentlich abfinden müsste. Orko ist tot, Adam ist halbtot, Orko muss zurück ins Reich der Toten und so weiter. Und überall wird ja ständig eingegriffen und alles wieder relativiert. Und insofern...
Naja, alles.
Vieles.
Fisto, wir wissen nicht, was mit Preternia ist. Roboto, also sind schon so ein paar Sachen, wo ich sage, da wird nicht alles relativiert, was da... Und die Sorceress kommt auch nicht zurück.
Nee, es gibt ja eine neue.
Es gibt ja eine neue, alles gut. Okay, wie fanden wir es denn jetzt so im Ganzen? Tobi, du hast schon gesagt, du fandst die zweite Hälfte besser als die erste.
Ja, ein bisschen actionlastiger. Also besser weiß ich gar nicht. Ich fand die Charakterzeichnung im ersten Teil auch cool. Ich fand die zweite, glaube ich, ein bisschen cooler, weil die Wendungen einfach noch unerwartbarer waren. Und insofern noch ein bisschen mehr Spannung drin war. Die Kämpfe hätte ich mir auch ein bisschen kürzer fassen können. Das war schon sehr in die Länge gezogen teilweise. Dafür hätte man vielleicht anderen Nebencharaktere ein bisschen mehr Raum geben können. Aber ansonsten insgesamt das ganze Paket fantastisch.
Ja. Philippe, hau mal raus, komm jetzt hier. Du warst ja beim letzten Mal der Kritische von uns.
Also ich würde sagen, das, was du schon ein paar Mal angesprochen hast, ein paar Action-Szenen hätte man gut kürzen können. Also das ganze optische Spektakel war schon in Ordnung, aber der Spannungsbogen in der Erzählung, der hat dann manchmal ein bisschen gelitten. Da ist die Spannung ein bisschen rausgeraten, dadurch, dass eben diese Längen in der Action waren. Aber abgesehen davon fand ich es gut, welche Dynamiken und welche Bündnisse alle immer wieder neu ausprobiert worden sind und dargestellt worden sind. Da hat die zweite Hälfte der ersten Staffel halt für mich gewonnen.
Okay, krass. Ich glaube, am Ende des Tages Philippe, du hast in der letzten Folge ja gesagt, ne, habe ich auch schon erwähnt, Evelyn Doppelagentin ist eigentlich gut und so, ne? Ich habe mir im Vorfeld halt ein bisschen was da mal nach der ersten Hälfte schon angehört, habe mir Podcasts angehört, habe mir YouTube-Videos angehört und das haben tatsächlich viele Leute erwartet, dass Evelyn jetzt gut wird. Und darum hätte ich das, habe ich dann so gedacht, ja komm, wenn wir das jetzt machen, das ist ja eigentlich langweilig. Weil das ja alle erwarten. Und jetzt ist es nicht gekommen und jetzt finde ich es eigentlich ein bisschen schade, muss ich sagen. Also ich fand Godlin cool und ich fand die Entwicklung cool, aber mir hat die Evelyn, die irgendwie fies und ein bisschen böse ist, aber eigentlich eine gute ist. Das fand ich ganz stark. Das hat mir sehr gut gefallen und davon hätte ich im zweiten Teil gerne noch ein bisschen mehr gesehen. Auf der anderen Seite, ich fand die Sorceress Lynn super gut und ich fand auch Godlin gut. Das fand ich alles gut. Die erste Hälfte gewinnt vielleicht noch ein ganz bisschen bei mir. Was ich in der zweiten Hälfte ganz interessant fand, Adam musste irgendwie so ein bisschen damit klarkommen, nicht mehr He-Man sein zu können. Das fand ich tatsächlich ganz interessant und als Kind war das ja immer so, oh ja, man wollte ja He-Man sehen, wen interessiert Adam? Und hier war es eigentlich eher so das Gegenteil. Ich finde Adam in dieser Serie viel spannender als He-Man. He-Man ist einfach nur, ja, keine Ahnung, He-Man ist halt seine Verkleidung. Er ist halt, ne, man sieht's ja auch in Preternia, er rennt da als Adam rum und nicht als He-Man. Also er ist Adam und das ist einfach, das ist viel spannender. Als Adam hat er viel, viel mehr und viel bessere Sachen zu sagen. Ja. Aber als Ganzes betrachtet fand ich die Serie sehr, sehr gut. Die hat mir sehr gut gefallen, die hat mir sehr viel Spaß gemacht und ich hoffe sehr auf eine zweite Staffel.
Ich bin sicher, dass da weitergeht.
Was ich aber noch ein bisschen schade fand, und Philippe, das hast du auch im Fazit letztes Mal gesagt, dass du gehofft hast, dass das Andra noch ein bisschen weiter ausgebaut wird und die kam echt zu kurz in der zweiten Hälfte.
Das stimmt.
Stimmt, die ist mir überhaupt gar nicht durch den Kopf gegangen. Ich war so sehr mit Lynn und Beastman und Skeletor und so beschäftigt, dass Andra da überhaupt gar nicht vorkam.
Ja.
Das ist echt schade, weil die haben einen coolen neuen, den Charakter gab es schon mal irgendwie, aber anders. Aber die haben einen coolen neuen Charakter sich ausgedacht, die haben da echt was Cooles gemacht mit der Freundin von Tila und das war auch alles cool, aber irgendwie haben sie in der zweiten Hälfte so, als wenn sie, ja, wir wissen nicht mehr so richtig, ähnlich wie in Preternia, was machen wir denn jetzt noch mit Roboto, Beastman und Andra? Ja, keine Ahnung, lass sie gegen Zombies kämpfen. Was machen wir jetzt mit Andra? Ah ja, keine Ahnung, dann wird's halt Man at Arms. So, ne? So kam mir das vor und es ist ein bisschen schade.
Na, vielleicht hat's ja in der Eigenschaft als Man at Arms noch ein bisschen mehr zu erzählen in der nächsten Staffel, die ja auf jeden Fall kommen wird.
Ja, dein Wort in Soas Ohr.
Was du vorhin sagtest hier, Markus, bezüglich der Erwartungen an Evelyn, dass sie quasi die Gute bleibt, die ein bisschen fies ist, aber im Herzen gut. Bei mir hat sich auch die Hoffnung gehalten, während die zweite Hälfte der Staffel so lief. Jetzt so im Nachhinein finde ich das aber total gut, dass Evelyn dann nicht einfach so diejenige war, die immer leiden musste unter Skeletor und immer sich beweisen musste unter den schlimmsten Widrigkeiten, dadurch zum Fiesling wurde, aber eigentlich immer gut war, sondern dass sie durch die Krise hindurch musste. Dass sie komplett eine Sinnkrise hatte, dass man sieht, Urvertrauen konnte sie niemals lernen, denn die Menschen, die ihr Urvertrauen hätten geben können, ihre Eltern wollten sie fressen. Und derjenige, von dem sie dachte, dass sie Vertrauen aufbauen könnte, der hat sie missbraucht als Liebschaft und Zauberzofe. Und da muss sie erst so durch die Krise der Sinnlosigkeit und wirkliches Urvertrauen lernen und dann wird sie halt tatsächlich wortwörtlich gehalten von Tila und dann finde ich es okay, dass sie eben nicht die eigentlich doch gute Doppelagentin war, sondern einfach fies, fies, fies war und durch den ganzen Sumpf durch musste. Von daher richtig cool, meine Erwartungen durchbrochen.
Na. Das ist ja auch ganz nett, ne? Wenn die Erwartungen, die man hat,
total,
auf positive Weise auch nicht einhalten. Aber auf der anderen Seite, ich meine, hey, Evelyn hat gute Seiten in der ersten Hälfte gezeigt und als man ihr gezeigt hat, hey, das Universum ist Chaos, ja, aber nicht nur. Da ist halt auch Positives, Liebe und Freundschaft. Und sie sagt es dann selber, das Universum ist magisch.
Ja.
da kam ihre gute Seite wieder zum Vorschein. Sie hat halt in den Abgrund geblickt, ne, und der Abgrund hat in sie geblickt. Also das war einfach ein bisschen zu lang. Und dann kamen die ganzen Demütigungen und so. Und da musste sie sich jetzt einmal, musste sie sich davon befreien.
Ja.
Und da bin ich sehr gespannt, ob wir sie, ich hoffe, dass wir sie wiedersehen. Ich bin da echt gespannt drauf.
Und wen Kevin Smith sich ausgeguckt hat, um in der nächsten Staffel die Krise zu durchlaufen.
Ja, wen? Was erwarten wir in der zweiten Staffel? Skeletor könnte eine Krise durchlaufen. Also ich glaube nicht, dass Skeletor mal seinen Widerstab weglegt und über die Weiten, über die Ebenen Trollers wandelt. Aber ich meine, hey, Hordak kündigt sich an und Hordak ist der Meister Skeletors. Da muss doch irgendwas Cooles jetzt kommen.
Ja, definitiv. Ich glaube auch, dass es in die Richtung weitergeht, dass Motherboard noch eine große Rolle spielen wird.
Und was ist mit She-Ra?
Mhm.
Ich meine, Hordak ist der Gegner von She-Ra eigentlich. Ja. Sehen wir She-Ra? Also wir haben jetzt, also die Hater, diese Typen, meistens Typen, die dieses ganze Woke hassen, die völlig durchdrehen bei einer Mary Sue, mhm, die bei Teela's Sidecut durchdrehen. Die kriegen Teela, die jetzt übermächtig ist, die haben Evelyn gekriegt. Also der Kampf am Ende war nicht He-Man gegen Skeletor, weil He-Man selber hat gesagt, es geht nicht um uns. Wir haben Teela gegen Evelyn gehabt. Und dann kriegen sie, wenn die jetzt auch noch eine She-Ra kriegen, die drehen ja komplett durch, den platzt doch der Kopf.
Das irgendwie möchte ich sehen.
Bitte, liebe Leute, lasst nicht euren Kopf platzen, aber bevor bei uns hier irgendwas platzt, ich glaube, wir haben es mal wieder, oder?
Wir haben es.
Sind wir am Ende?
Ja. Ich denke schon.
Das ist ein ganz schönes Päckchen, ja.
Dann bleibt uns wie immer nichts anderes zu sagen als vielen Dank bis hierhin fürs Zuhören. Wenn es euch gefallen hat, dann meldet euch gerne und lasst uns das wissen. Ihr könnt uns dazu Bewertungen geben auf Apple Podcast zum Beispiel. Ihr könnt uns aber auch warme Worte auf Twitter, Instagram oder auf unserer Website hinterlassen.
www.ewiggestern.de.
Bewertungen gehen jetzt auch auf Spotify.
Ist es so?
Ja, also auch da fleißig Sterne da lassen.
Oh ja. Dann gibt's auch da keine Ausreden mehr. Und dann würde ich sagen, hören wir uns in 14 Tagen wieder.
So machen wir's. Liebe Leute, kommt gut in die Woche, ins Wochenende und macht's euch schön.
Bis dahin.
Bis dann. Ciao.
Junge, das ist ein Ding. Bleibt am Drücker.
Ciao.
Mögen die Retro Boys mit euch sein. Immer.
Positions.
There are no safe positions.
Oh, there's one behind me.
Oh, you guys are in trouble now.